Hallo und herzlich willkommen zum Post-Credit Talk. Hallo, liebe Bezi.
Hallo Franz.
Es ist ja bei uns eine liebgewonnene Tradition, dass wir auch schon seit Filmzeitreisenzeiten immer zum Ende des Jahres auch zurückgehen, 30 Jahre in die Vergangenheit und unsere Lieblingsfilme aus dem entsprechenden Jahr besprechen. Und ich freue mich, dass wir es das jetzt auch als
Yes.
Post-Credit Talk zum ersten Mal machen.
Oh ja, ich freue mich auch.
Das ist ja immer so ein, also mit einer meiner Lieblingsfolgen gewesen, weil man sich so wenig vorbereiten muss. Man guckt sich
Ja,
einfach
das
nur
stimmt.
irgendwelche Listen an und schreibt Filme raus, die man gut findet. Wobei ich sagen muss, dass es diesmal mir wirklich schwer gefallen ist, weil 1995 ist ein krasses Jahr gewesen, muss ich sagen.
Das ist ein krasses Jahr. Also ich war ja schon von 94 absolut verzaubert. Da waren ja Sachen dabei, die nicht nur in diesem Jahr besonders waren, sondern überhaupt für die Filmgeschichte auch. Pulp Fiction kann ich mich erinnern, war zum Beispiel das Ding 94. Und dann habe ich noch im Voraus gedacht, ach ja, also an 94 wird ja das nächste Jahr nicht rankommen. Da bin ich eines Besseren belehrt worden. Also da waren wirklich, da sind wirklich ganz große Sachen dabei, die auch ihre Zeit, also die Filmgeschichte auch geprägt haben. Wahrscheinlich unsere, werdet ihr wahrscheinlich auch noch von hören, in unsere, irgendwo ganz oben in der Rangliste. Da sind super Sachen dabei. Und es ist wieder auch ein Jahr, also ich war 10 Jahre alt, 95, bin da 10 geworden. Und das ist ein Jahr, wo ich auch viel ins Kino gegangen bin. Das heißt, auch die eigentlich eher Kinderfilme oder junge Erwachsenenfilme werden auch Erwähnung finden. Also meine Liste wird wieder sehr persönlich.
Ja.
Und da werden sich Sachen wiederfinden, wo andere sagen, sag mal, bist du doof? In so einem Jahr, wo so viele tolle Sachen waren. Aber das ist mir auch, ist uns beiden ja auch immer wichtig, dass das nicht irgendwie eine offiziell abgenommene Liste ist, sondern eine in erster Linie persönliche. Deswegen mache ich, glaube ich, wieder dieses Alternierende, diesen Wechsel zwischen Filmen, die ich damals als Kind gesehen habe, also eher für Kinder, ne, wo ich ein Kinoerlebnis mit verbinde, und aber auch die fetten Sachen, die ich wahrscheinlich erst danach, viele Jahre danach entdeckt habe und aber,
Ja, bei
ne,
mir ist
sehr
es auch
mag.
so. Also, ich habe schon allein beim Durchgucken, glaube ich, bin so auf so um die 40 Filme gekommen, wo ich zumindest so was zu sagen könnte, quasi irgendwie. Natürlich kristallisieren sich dann so ein paar Favoriten raus, aber ich habe mir auch ganz schwer getan, das in eine Top 5 zu gießen, weil du denkst so, ach, über den würde ich auch so gerne noch sprechen und über den auch. Ich meine, wir machen es ja wieder so, dass wir erstmal unsere Top 4 nennen. Dann so die
Genau.
Honorable Mentions, da können wir dann nochmal so über alles sprechen und dann zu unserer jeweiligen Top 1 kommen. Jetzt ist es aber so natürlich in diesem Jahr, bei all der Masse an Qualität, die wir haben, gibt es in meinen Augen schon eine ziemlich deutliche Top 2. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, also so persönlich unsere Listen auch sein mögen, glaube ich, dass wir zwei Filme, die auf jeden Fall beide in unseren Top 5 haben, ob sie dann bei uns beide auf Platz 1 und 2 sind, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Ich kann es mir eigentlich nicht anders
Okay.
vorstellen. Ich würde es einfach mal drauf ankommen
Ja.
lassen. Und deshalb, vielleicht machen wir es so, damit wir über möglichst viele Sachen sprechen können, dass wir uns die aufteilen. Dass wir sagen, wir nehmen diese zwei Filme und jeder von uns nimmt einen von denen als Platz 1, quasi.
Ja. Dann würde der andere aber in der eigentlich ja dann nichts stattfinden, sondern nur bei dem anderen und bei dem
Genau.
können wir dann drüber reden. Also mir ist das ehrlich gesagt wichtig. Also bei mir gibt es eine ganz klare Eins und eine ganz klare Zwei von diesen zwei Filmen. Also mir ist das wichtig, dass was ich auf der Eins habe, auch bei mir auf jeden Fall auf der Eins bleibt.
Das heißt, okay,
Wie machen wir denn
dann können
das?
wir es so machen, dass du anfängst
Okay.
und dann deine 2 quasi auslässt, stattdessen halt deine 6 noch in die Top 5 rutscht
Ja.
und ich
Also es
dann
gibt jetzt
deine.
der Nachrücker, dieser tolle Film, der es nicht ganz knapp nicht geschafft hat, der wird es bei mir jetzt schaffen.
Der wird es bei dir schaffen, genau. Und bei mir
Ah.
genauso. Und ich kann dann
Okay.
deine Top 2, deine 2, von der ich denke, dass es auch in meinen Top 2 ist, wird dann meine 1.
Ja.
Ist natürlich eine große Macht, die
Okay.
ich dann habe.
Okay.
Aber nein,
Ja.
also das würde mich sehr wundern, wenn das nicht die zwei Filme, also wenn wir die nicht deckungsgleich hätten. Das würde mich sehr wundern.
Okay.
Das glaube ich nicht. Aber das heißt, du fängst an, das heißt, du darfst jetzt deine jetzt neue gekürte Nummer 5 vorstellen.
Okay. Jetzt gucke ich mal auf meine Liste. Oh Gott, direkt schon. Da ist jetzt was aufgerutscht, ne? Uff. Moment. Ja, okay. also reingerutscht in diese Liste ist jetzt auf Platz 5 Casper mit Christina Ricci und Devin Sauer.
Ja, ich glaube, persönlicher kann es schon nicht losgehen.
Ja, also, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe den damals im Kino geguckt und ich war sowas von gefesselt und fand das so toll. Ich habe auch das Gefühl, so viele Filme für Kinder, die auf dem Sprung so ein bisschen ins Teenager-Alter sind, von diesen Filmen gibt es jetzt gefühlt sehr viele. Und damals war das wirklich ein Einhorn, ne? Also, das war ganz selten, dass ein Film so irgendwie ein bisschen ernsthaft gemacht wurde und dass da so ein ganz kleiner Schnuff auch von ein bisschen Verliebtheit und Liebe und so stattgefunden hat, obwohl es eigentlich ein Kinderfilm ist.
Ja, stimmt. Das ist noch nicht so richtig, ne, so also, Coming of Age ist es noch nicht, ist aber auch kein reiner Kinderfilm, sondern stimmt, der ist genau auf der Schwelle, ja.
Der ist so ein bisschen auf der Schwelle. Davon gibt, da gab es damals gar keine irgendwie, habe ich das Gefühl. Und Casper war halt so einer, ne? Der hat mich angesprochen als Kind und hat bestimmt ganz viele Kinder auch angesprochen. Aber dann gibt es auch diese Szene am Schluss, wo der freundliche Geist Casper ja gespielt wird von Devin Sauer, der Stan gespielt hat in dem im Eminem-Video.
Ah, ja,
Eminem,
okay,
ja. Stan halt, ne? Stan, der hat da den Stan gespielt. So, und so ein Teenie-Junge mit dem Mittelscheitel, den man auch von den Backstreet Boys kannte damals. Ja. Ja, und die haben dann ihren kleinen, ganz braven Kuss gehabt, dann schön. Also mich hat das voll genau richtig getroffen, an der richtigen Stelle im Herzen sozusagen. Und den hatte ich hinterher auch auf VHS, den Film, habe ich auch am laufenden Band rauf und runter geguckt. Den Soundtrack fand ich toll. Ich glaube auch, also ich habe den lange nicht gesehen, aber ich glaube auch, dass der schon auch ganz gut gemacht war, ne? Also so effektmäßig, auch was die Geschichte angeht, auch was das Schauspiel angeht, die Ausstattung, war das schon ganz cool. Das war so ein bisschen Haunted House, nur in nett. Also da spukt's, aber der Geist ist nett und Christina Ricci freundet sich dann mit dem an. Und ist auf einer neuen Schule und will da irgendwie cool rüberkommen bei ihren Freunden und so. Der nette Bill, wie heißt der? Von Mulholland Drive. Nicht Mulholland Drive. Wie heißt denn der Bill?
Ich habe keine Ahnung.
Der jetzt auch wieder ganz, von Während du schliefst auch?
Bill Pullman.
Bill Pullman, genau. Ja, genau, ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Der hat auch einen Sohn, der nämlich jetzt auch irgendwie
Der Präsident mittlerweile. Aus Independence Day.
Der Präsident aus Independence Day, genau, Bill Pullman, sorry, der ist der Vater.
Aber geil, dass ich bei Während du schliefst auch drauf gekommen bin.
Ja, der steht aber hier drauf, glaube ich, deswegen.
Ja.
Der ist in diesem Jahr passiert, deswegen habe ich den erwähnt. Lost Highway ist eigentlich sein großer Hit. Bill Pullman ist der Papa und dann die Catherine O'Hara, jetzt super berühmt für Schitt's Creek, für die Rolle von der Crazy Moody. Ist da auch noch mit dabei, ich glaube, die ist sogar die Böse. Naja, auf jeden Fall von den Schauspielern her wirklich auch gut ausgestattet, ne? Also ist nicht so ein dahingerotzter Kinderfilm, sondern ich glaube, da haben sich Leute wirklich auch echt Gedanken gemacht und der ist so ein bisschen breiter aufgestellt, was die Motive angeht, ne? Spricht auch wahrscheinlich ein bisschen die Älteren an und die Eltern, die mit im Kino sitzen müssen, sind wahrscheinlich auch nicht total gelangweilt, werden auch was davon abkriegen, so ungefähr. Also Casper ist Platz 5.
War das eigentlich irgendwie eine...
Ist das schlimm?
Gibt's da irgendwie eine Vorlage, eine Comic-Vorlage oder Fernsehserie oder irgendwas?
Das kann sein. Es kann sein. Ich glaube, das ist eine Adaption von irgendwas. Ich könnte jetzt aber nicht versprechen, ob das von einem Buch ist oder von einem anderen Film oder Trickfilm oder so. Aber, ja, dieses Coming-of-Age-Ding, was da drin so vorkommt, glaube ich, ist in der Originalgeschichte nicht. Da spukt es einfach und jemand freundet sich mit dem Geist an, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, spannend.
Und so kannst ja auch viel drauf rausmachen. Das ist ja auch eine gute Prämisse.
Ja, absolut.
Und ja.
Ja.
Also, ja, ist das schlimm? Ist das schon peinlich?
Nee, ich finde, das ist genau die Richtung, in die wir ja gehen wollen. Das finde ich super, weil ich glaube, der würde nicht in vielen Top-5-Listen, wenn man nennt sich den Feuilleton, wenn der jetzt eine Top-5-Liste des Jahres 1995 machen würde, würde der nicht auftauchen. Aber genau das, deshalb sind wir ja, das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal vielleicht.
Ja.
Ich würde aber direkt so ins gleiche Horn stoßen mit meiner Nummer 5. Dann nutze ich das nämlich auch, um diesen Film noch reinzubringen. Und zwar Pocahontas von Walt Disney.
Ah.
Der Nachfolger vom König der Löwen. König der Löwen hat ja damals so das absolute Disney-Fieber in meiner Generation entfacht. Das war ja so der Höhepunkt, würde ich sagen, dieser Disney-Renaissance-Ära. Und dann kam halt Pocahontas, der war wohl auch recht erfolgreich, aber ist glaube ich, allgemein jetzt nicht so hoch angesehen. Es ist die disneyfizierte Geschichte, sehr stark disneyfizierte Version der Pocahontas-Geschichte, der Geschichte der Häuptlingstochter, die sich mit, mit den englischen, britischen Eroberern in Kontakt kommt. Hier nicht als minderjährige, elfjährige, keine Ahnung, die mit einem 50-jährigen Typen, die dem zur Frau gemacht wird oder wie auch immer, sondern hier ist es eine ganz normale Disney-Liebesgeschichte. Und ich liebe diesen Film einfach. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich finde, der hat mit den König der Löwen, muss man auch immer dazu nennen, aber Pocahontas hat die geilsten Songs, finde ich immer noch.
Sag mal einen.
Also es geht schon los mit der Virginia Company, dann Colors of the Wind natürlich, dann Mein, supergeil, von Gouverneur Radcliffe gesungen und stetig wie der Trommelklang, auch einfach überragend. Wilde sind das große Finale, richtig geil. Also ich habe die natürlich auch immer nur auf Deutsch geguckt, wie ihr hört.
Ja.
Ich hatte die Hörspielkassette, was natürlich auch nochmal gehört hat. Wenn man das dann immer wieder, wenn ich ihn jetzt gucke, ich kann den wirklich komplett mitsprechen, Wort für Wort. Ich hatte den, ich hatte König der Löwen als Hörspielkassette und ich hatte Werner Beinhardt als Hörspielkassette. Ja. Und deshalb kann ich diese Filme alle mitsprechen. Werner Beinhardt hat meine Mutter irgendwann mir weggenommen und versteckt, weil es ihr so auf den Docht gegangen ist, glaube ich, diese Kassette. Aber die anderen durfte ich weiterhören. Und für mich ist Pocahontas einer meiner absoluten Top-Lieblings-Disney-Filme. Auch vielleicht, weil der so ein bisschen so ein Schattendasein führt, so ein bisschen man so ein Outsider ist, wenn man den so anführt. Aber ich liebe den wirklich. Es gab einen Tag, da habe ich den zweimal hintereinander geguckt. Da war ich irgendwie mit Freunden, haben wir den geguckt, also auch schon im Erwachsenenalter. Und haben dann gesagt, was gucken wir jetzt? Und dann gesagt, sollen wir den nochmal gucken? Und haben ihn einfach nochmal geguckt, weil er einfach großartig ist. Er ist einfach großartig. Er hat super geile Sidekicks hier mit Miko und Flit und Percy, dem Hund. Und ist einfach lustig. Einfach eine Party. Ich finde den hervorragend. Wirklich. Ein ganz toller Film. Leider, wie gesagt, nicht so in der breiten Masse nicht so gut angekommen, aber deshalb stehe ich jetzt dafür ein. Es ist so wie dieses Meme von diesem Menschen, der in der Townhall-Meeting aufsteht und sagt, ich stehe ein für Pocahontas. Auch wenn das natürlich alles sehr streitbar ist, ne? Also,
das hätte ich jetzt, habe ich gedacht, weiß ich nicht, wusste ich nicht, ob ich es fragen soll. Wie stehst du dazu, wie eine echte Geschichte da völlig disneyfiziert wird? Also bis zum geht nicht mehr. Das machen die ja eigentlich zur nicht. Normalerweise. Ja, normalerweise machen die ja, ich glaube, deswegen haben die das auch danach nie wieder gemacht, eine echte Geschichte zu nehmen und die für Kinder so, ne, also
daraus das so ist natürlich also Kinderfilm das zu hat ja mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist auch, es gab ja dann noch eine Verfilmung irgendwann von Terrence Malick, New World, die auch natürlich nicht den realen Gegebenheiten wieder spiegelt, aber ja, irgendwie scheint diese Geschichte zu faszinieren. Und wenn man dann so, ist es ja im Endeffekt, ist es auch nichts anderes als der mit dem Wolf-Tanz oder Avatar, was wir jetzt auch gesehen haben. Also es gibt ja ganz oft diese
voll Avatar, diese Geschichte. Ja. Das habe ich auch gedacht, als ich Avatar gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das ist doch Pocahontas, original Pocahontas, sogar mit Songs, mit Tanzen, alles, die dann alle so
mit dem großen
und so.
Baum. Deswegen, das ist alles.
Ja, alles.
Also irgendwas scheint an dieser Geschichte, vielleicht sucht man im Nachhinein, versucht man sich das irgendwie einfach schön zu reden. Das ist einfach alles, keine Ahnung.
Ja.
Naja, aber ja, davon unberührt.
Diese Geschichte trägt halt immer die Marker des Kolonialismus, ne?
Ja.
Und zwar absolut alles, was daran negativ ist auch. Und ich glaube, man versucht dann irgendwie so ein bisschen dann doch diese eine Person innerhalb von dieser Riesengeschichte zu finden, die vielleicht doch gar nicht so schlimm war.
Ja.
Und bei New World ist das ja auch ein bisschen so, also das geht so ein bisschen, ist ein bisschen rough, also es ist richtig rough alles, die verhungern da die Leute und weiß ich nicht, essen ihre Gürtel und so. Und da soll man aber trotzdem jetzt Captain Smith dann doch irgendwie gut finden. Wenn man dann aber in den Wikipedia-Artikel geht und nachliest, was da tatsächlich passiert ist, dann denkt man, na, also Ja, nee. Es gibt genau eine gute Person in dieser Geschichte und das ist Pocahontas und die ist von euch ganz ausgebeutet worden. Es gibt Bilder von der auch, ne? Also ja. Als sie dann nach verschleppt, will ich jetzt einfach mal sagen, weggeheiratet und verschleppt wurde nach England und man die fein gemacht hat und ausstaffiert und so, da gibt es tatsächlich, da wurden schon Fotos gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Das ist so kurze Zeit nur her, dass es davon Fotos gibt, ne? Ja, 18, Anfang der 1800er so ungefähr.
Ja, ist das so? Ist das nicht sogar noch früher? Ist das nicht irgendwie sogar...
Na, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es wirklich eine Fotografie davon gibt von ihr.
Ja, irgendwie
eine
sowas.
Eine ganz berühmte.
Ja. Also, es gibt
naja,
auf jeden Fall Bilder.
Ist die Geschichte. Ja.
Es gibt auf jeden Fall Bilder. Und ja, es gibt ja auch einen zweiten Teil, wo der dann tatsächlich in England spielt. Den fand ich dann total doof. Da wird dann auch so John Smith so ein bisschen gesidelined. Also der spielt da nicht mehr so eine große Rolle. Was wohl auch in der Geschichte irgendwie dann so war, aber wie auch immer. Und da wird es natürlich auch total, ist halt dann die große Fish-Out-of-Water-Story auf einmal und alles irgendwie, ach, wie cool, und jetzt muss sie ein Kleid anziehen und ist aber, weiß nicht wie und so. Und dann denkst, das ist bestimmt alles ganz lustig gewesen. Naja.
Ja, nun, aber das ist, ich will dir das trotzdem nicht schmälern. Ich finde das super und ich fand den Film, glaube ich, auch super. Ich habe den nicht so oft gesehen, aber ich fand den, glaube ich, auch super. Und ich meine, das gehört ja auch zum großen, ist auch ein großes Talent, dass Menschen irgendwie ein bisschen vielleicht zu schaffen, in irgendwas den Humor zu finden, in auch schlimmen Sachen oder dann irgendwie eine Geschichte aus der Geschichte rauszuziehen und dem einen anderen Anstrich zu geben. Das ist ja schon auch, vielleicht ist das auch manchmal in Ordnung, ne?
Ja, ich denke auch. Also, meine Nummer 5, Pocahontas. Was ist deine Nummer 4?
Okay. Oh, Nummer 4, da könntest du vielleicht sogar aufspringen auf den Zug. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das hier, da sind auch schon total viele Zahlen schon wieder durchgestrichen, also wo jetzt dieser Gedanke herkam. Aber gut, die Nummer 4 ist Braveheart.
Ja,
kann man machen,
habe ich natürlich auch rausgeschrieben. Habe ich auch mit einem Sternchen versehen. Bei mir, es war so engere Auswahl. Ja, Braveheart.
Ja, der ist schon ein bisschen ein Nachrutscher. Aber auch der hat natürlich ganz, ganz viel gemacht für die Filmgeschichte und ich weiß, dass ich den, also ich habe den nicht damals mit 10 gesehen, aber schon mit jung, als ich noch vielleicht
ich habe den auch
12,
sehr jung
13,
gesehen,
14 oder was? Bitte?
Ich habe den auch sehr jung gesehen, das weiß ich noch, im Fernsehen und ich habe es selten geschafft, den zu Ende zu gucken, weil der ja so unglaublich lang mir zumindest vorkam als Kind und der hat mich nachhaltig beeindruckt. Und wie du schon sagst, ich glaube, der hat viel gemacht für die Filmgeschichte. So, also diese ganzen Massenszenen allein schon, das ist ja wirklich ikonisch. Und das, ich glaube, so Sachen wie Herr der Ringe und sowas, das ist, und Troja und so, die haben sich da alle auch schon ganz schön viel von abgeguckt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich anders gar nicht möglich gewesen ohne den Film.
Ja, ich glaube, man hat auch darüber gesagt, also ich meine, ich mag auch Geschichten, die irgendwie so im Mittelalter spielen oder in anderen Zeiten einfach und das so ein bisschen transportieren, dass man sich da so in dieser Welt fühlt, dass du denkst, du, ne, dann, weiß ich nicht, geht der Fernseher aus oder kommst du raus aus dem Kino und denkst, oh, das ist, ich war jetzt gerade in einer anderen Zeit irgendwie so, ne? So eine richtige, wie eine filmische Zeitreise und das, finde ich, hat der wirklich gut geschafft, mir das zu transportieren so, weiß ich nicht, durch das Bildliche und so. Und auch die Schlachten, meine ich, glaube, vorher hatte man sowas noch nicht gesehen in der Form. So groß, so episch, dass die beiden von anderen Seiten aufeinander zurennen und wirklich, man ist dann da, steht dann da quasi mit drin in der Schlacht. Ja. Das war schon wirklich beeindruckend. Und ich meine, doch, Braveheart ist schon erwähnenswert in der Filmgeschichte, finde ich.
Auf jeden Fall.
Und ich weiß, dass der mich damals auch wirklich sehr beeindruckt hat.
Ja. Und war das der erste Also es gab auf jeden Fall Oscars für Mel Gibson, der ja nicht nur die Hauptrolle gespielt hat, sondern auch Regie geführt hat. Der hat ja, glaube ich, auch einen Oscar für die Regie bekommen. Und auch bester Film. War es nicht sogar bester Film? Ich glaube, es war sogar bester Film.
Ich glaube, der hat doch zig abgeräumt, oder? So 10 Stück oder so.
Das glaube ich nicht, aber ich meine, also schon viele, glaube ich. Oder zumindest die wichtigen, so hat der irgendwie bekommen. Und zeigt einfach, dass, also was man ja immer wieder sieht, dass Mel Gibson einfach auch da wieder ein streitbarer Charakter in diesem Fall, aber einfach ein super krass guter Regisseur auch, ne? Also wie der so Atmosphäre erzeugen kann. Ich finde auch so die Filme, die er danach gemacht hat, sowas wie Hacksaw Ridge oder, wie heißt nochmal der hier, Apokalypto zum Beispiel, Boah, der hat schon so Action-Sequenzen und sowas und Atmosphäre und so. Das kriegt der schon echt gut eingefangen. So, der labt sich immer ein bisschen sehr an so Brutalität und sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen, aber gut, das haben andere Regisseure auch, so ein Tarantino oder sowas. Aber das ist schon, der hat es schon drauf. Und es gibt ja nicht so viele. Mir wird jetzt noch mehr Clint Eastwood zum Beispiel einfallen, die so ähnlich gut performen auf dem Regiestuhl, wie sie dann auch vor der Kamera sind. Also Mel Gibson ist schon, auch wenn er natürlich ein Vogel ist und viel Scheiße gebaut hat in seinem Leben, aber das muss man ihm lassen. Also der hat, handwerklich ist der schon echt fit. Und finde ich auch krass, dass man ihm so ein Mammutwerk anfordert. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, komm, mach mal irgendwie so einen Independent-Film, mal gucken. Ne? Also ich meine, davor hat er glaube ich auch schon Sachen gemacht, ne? Der Mann mit den zwei Gesichtern, war der davor oder danach? Weiß ich gar nicht genau.
Und den habe ich gar nicht, kenne ich gar nicht.
Ich glaube, das war sein, ich weiß nicht, ob das sein Regiedebüt war, aber keine Ahnung.
Ich glaube, ich meine, Braveheart war das Regiedebüt, so wie ich das abgespeichert habe. Schon, ja. Deswegen war das auch ein bisschen.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist das jetzt ja nicht so ein Film.
Insgesamt eine Überraschung.
Wo du sagst, komm, gib ich mal einem Schauspieler, dass er sich mal ausprobieren kann. Ich gebe dir mal, hier, mach mal hier so ein Epos. Also finde ich schon bemerkenswert, aber er hat zurückgezahlt, ne? Muss man sagen. Also ich glaube, der ist auch einer, der viel Geld bringt, so ein Mel Gibson, zumindest in der damaligen Zeit. Auch hier Passion of the Christ, wo wir auch drüber gesprochen haben, auch viel Geld gebracht, ne? Auch natürlich wieder sehr brutal. Ja, ja. Also der ist schon, trotz der Themen, die er sich so aussucht, bringt er auch Geld. Also, tja, spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ein Blockbuster. Man hat dem gesagt, hier, mach mal den fetten, richtig fetten Blockbuster, mach mal so fett, du kannst alles. Ja. Muss ja jemand gesagt haben. Ich glaube nicht, dass Mel Gibson da bei den Produzenten stand und gesagt hat, pass auf, ich mache dir jetzt Schlachtszenen, die hast du noch nie gesehen. Und die so, okay, ja. Also ich glaube, das war schon so gedacht auch, aber dass das so einen Effekt hat und so stark die Inszenierung von Action und von Schlachtszenen auch beeinflusst, das hat, glaube ich, keiner gedacht. Weiß ich nicht.
Glaube ich auch.
Hat keiner gedacht.
Ja. Was hältst du von seiner Darstellung in dem Film? Ich glaube, die ist ja auch nicht unumstritten, ne? Weil er ist ja, das ist natürlich,
der ist halt voll falsch gecastet, ne?
Genau.
Der ist halt viel zu alt für die Rolle schon. Ja. Ich glaube, der gibt sich Mühe und so. Ja, ich meine, die Darstellung ist so, wie sie für einen Blockbuster in Ordnung ist. Ja. Ne? Nicht mehr. Nicht jetzt irgendwie, ist jetzt nicht, fällt da nicht aus der Reihe, fällt da nicht raus und sticht nicht heraus, wo du sagst, großartige schauspielerische Leistung, sondern das ist das, was gebraucht wird für einen Blockbuster, wo drumherum ganz viel Action liegt und ganz viel Ausstattung und ganz viel Musik, Achtung, auch ganz wichtig. Dafür reicht's, aber ich hoffe nicht, dass er den Oscar gekriegt hat für besser Darsteller.
Nee, aber
so, da würde ich
bestimmt,
da würde ich
nominiert,
dann
nominiert, glaube ich schon, aber gekriegt hat dann mit Sicherheit nicht. Glaube ich auch nicht.
Ja. Und der ist halt zu alt für diese Rolle. Auch nicht nur, weil der historische William Wallace war irgendwie 17 oder so. Oder hast du da mal, war er mal 20 gewesen sein? Der ist ja 45, glaube ich, an diesem Punkt oder 40. Sondern auch das Spiel, dass er dann so irgendwie, da gibt es ja so eine Szene, so eine Liebesgeschichte und der wurde noch nie angefasst und so und du denkst dir, why? Also wie jetzt? Warum? Das verstehe ich nicht. Das hätte mehr Sinn ergeben, wenn das ein jüngerer Mensch einfach wäre.
Absolut,
und kein 40-Jähriger, der die ganze Zeit schon mit den horny Schotten mit nichts drunter durch die Welt baldowert.
Ja.
Wie soll ich was, ne?
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, ich will jetzt nichts, ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, so unter Schotten ist der Film, glaube ich, jetzt auch nicht so, also ich glaube, ich schon so ein bisschen deren nationale Identität auch für viele, die auch so gerade so ein bisschen so einen Abspaltungsgedanken vielleicht haben. Da berufen sich ja dann immer viele drauf, ja, ne, wir haben schon immer hier unsere Unabhängigkeit gewollt und hier und da. Ich weiß nicht, ob der Film unter denen so gut hoch angesehen ist, weil es ist natürlich eine sehr amerikanische Sicht dann, also sehr amerikanisiert auch irgendwie, ne? Und natürlich ist, hat, ich glaube, Mel Gibson hat, glaube ich, irische Wurzeln so irgendwo, aber eigentlich ist es halt ein Amerikaner, ne, der da quasi deren Volksheld spielt, so, ne? Ich glaube, das ist auch nicht.
Ja, ja.
Ist, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube nicht, dass er jetzt, wenn er nach Schottland kommt, da gefeiert wird, wie, keine Ahnung. Davon abgesehen war, dass er auch ein komplizierter, also komischer Mensch ist, der viel Scheiße labert.
Ja, ja.
Aber ich glaube,
Ich glaube, also historische Accuracy kann man dem nicht, also muss man dem schon absprechen, aber für den Effekt und so. Außerdem, jetzt alle kennen diesen Namen William Wallace, alle kennen diesen Gesichts, bis zum 6. Januar hin hier Dingsbums beim Sturm aufs Kapitol, als sich die Leute ja noch so angemalt waren. Ja, also jeder kennt diesen Look und diese Sätze und wie er dann vor denen rumreitet und dann, we want our freedom und so. Also das ist Popkultur geworden, sagen wir mal so. Ne?
Ja,
also
absolut.
Popkultur muss ja nicht unbedingt historisch akkurat sein oder besonders intelligent. Das ist einfach das, was alle jetzt kennen.
Ja, voll.
Also, das ist auch okay. Vielleicht muss das ja gar nicht mehr sein, ne?
Nee, ich mag den halt auch total gerne, den Film. Also, ich sehe den auch gerne, hab den auch im Regal stehen. Also, der muss sein. Schon großer Film, auf jeden Fall.
Ja, Platz 4.
Ja, gut.
Und jetzt du!
Ja.
Aber schon wieder sowas geschichtlich Umstrittenes
jetzt. Ja, jetzt kommt auch wieder was sehr Umstrittenes. Und zwar Judge Dredd mit Sylvester Stallone. Die Comicbuchverfilmung, die für alle, die Comics gelesen haben, überhaupt nicht funktioniert hat. Also ganz, ganz schlimm. Es ist ja so ein, es geht ja um so eine postapokalyptische Cyberpunk-Welt, wo die Polizei und die gesetzgebende und umsetzende Gewalt quasi in so Superpolizisten verkörpert wird, den Judges. Und das ist wohl ein ganz düsterer Comic, irgendwie mit natürlich sehr viel Sozialkommentar und so und dystopischen, hast du nicht gesehen? Und hier ist das jetzt halt so ein so ein Sylvester Stallone Popcorn-Flick geworden mit Rob Schneider als Sidekick. Aber ich liebe den einfach.
Mit wem, Rob Schneider?
Ja. Mit Rob Schneider
und
synchronisiert von Santiago Ziesma, der Stimme von SpongeBob. Also, da weiß man schon, in welche Richtung es geht. Und das ist wirklich ein Film, der passt halt genau in diese 90er-Jahre-Action, nur mit One-Linern und total cheesy und drüber. Aber ich liebe den Film einfach. Ich habe den halt gesehen als Kind, Jugendlicher, ohne Hintergrundwissen mit den Comics. Ich habe die auch bis heute nie gelesen, oder ist mir das auch vollkommen scheißegal, ob das irgendwie akkurat oder wie auch immer ist. Ich liebe einfach diesen Film. Ich finde, der ist, und ein paar Sachen muss man ihm auch zugutehalten, der ist super geil ausgestattet. Also da ist sehr viele Practical Effects sind da drin. Das finde ich richtig geil.
Habe ich das so in Erinnerung, dass das alles so ein bisschen plastikig aber auch ist?
Ja, auch so ein bisschen. Also aber nicht so schlimm. Also ein bisschen, also es ist schon, hat so einen besonderen Look irgendwie schon.
Okay.
Und die Action ist gut, die Sprüche sind überragend. Also ich zitiere den heute noch, weil der ist halt Trash eigentlich. Das ist halt nicht.
Zum Beispiel, welcher ist dein Lieblings?
Ja, also diese ganzen Sachen, diese ganzen Nummern mit Ich bin das Gesetz, das ist ja aus den Comics entliehen, aber das ist auch ähnlich wie bei Braveheart, man kennt es jetzt halt durch Judge Dredd, durch Sylvester Stallone, wie er das spielt. Und ach, wir haben auch einen wunderbaren Armand Assante als Gegenspieler, der auch, also so großartige Sachen und diese Knarre, die er hat, die er mit der Sprachsteuerung, wo er die verschiedenen Waffenmodi durchschalten kann. Da sind natürlich diese Elemente alles aus den Comics, aber die sind halt für mich absolut mit Sylvester Stallone verbunden. Ist für mich einer meiner liebsten Stallone-Filme. Und auch wenn der allgemeinhin so von den Konnoisseuren abgelehnt wird, ich finde den einfach geil. Und ich würde ihn auch immer wieder empfehlen. Also auch wenn man so auf Cyberpunk-Geschichten steht und so, das ist auch, natürlich ist da viel so Blade Runner-Ästhetik irgendwie dabei, ne, mit riesigen Werbebannern und hast du nicht gesehen. Aber das ist schon geil. Und diese ganze Gesellschaft, die da gezeichnet wird, ist so bescheuert und so schwachsinnig. Aber das ist ja so ein bisschen auch so das, was, glaube ich, auch so ein bisschen satirisch in den Comics auch drin ist. Aber es ist hier, wird es halt hundertprozentig auch ernst genommen und ist so blöd alles. Aber es ist einfach geil. Max von Sydow spielt mit, auch immer gut.
Wer ist denn das Mädchen nochmal? Sandra Bullock?
Diane
Lane.
Oder
manchen anderen Film?
Diane Lane. Du meinst Demolition Man. Auch einer der besten Stallone-Filme. Mit Wesley Snipes.
Stallone doch. Ja, dachte ich mir doch.
Stallone. Ja, das ist der mit den drei Muscheln. Das ist auch so geil. Ach ja, Ich habe ja schon wieder Bock, Judge Dredd zu gucken. Ich finde den so geil. Es gab ja dann irgendwann mal noch eine weitere Verfilmung mit Carl Urban, die so ein bisschen mehr sich an den Comics orientiert, die auch super ist. Und auch, auch dann so von den Die Hard-Fans mehr akzeptiert und mehr gelobt wurde. Aber für mich ist es trotzdem Judge Dredd. Das ist einfach ganz großer Humbug, ganz großer Quatsch. Aber es ist ein absolutes Guilty Pleasure von mir. Ich liebe Judge Dredd.
Also ich muss ja sagen, ich muss dir ja lassen, Franz, wie du Werbung machst immer für Filme, ne? Ich denke wirklich drüber nach. Werde ich den mögen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich weiß doch, ja wirklich doch, ich glaube nach, schon.
So
ich
wie
glaube,
du Werbung machst, doch, da, um den zu gucken.
Ich glaube, du würdest den mögen. Man muss ihn halt wirklich mit einem Augenzwinkern gucken. Denn der Film nimmt sich selbst total ernst.
Bis auf so ein paar Szenen. Nein.
Aber das ist halt so quatschig. Ich weiß nicht, oder ist es vielleicht auch Absicht? Ich weiß nicht. Ja, natürlich ist es irgendwie auch Absicht. Aber ich finde den einfach geil. Das ist einer meiner All-Time-Favorites unter der Kategorie Guilty Pleasure. So, die muss immer genannt werden.
Okay.
Judge Dredd.
Okay. Ja, alles klar. Oh, ey, Franz, ich will gar nicht weitermachen. So, jetzt kommt wieder so einer, der auf keiner anderen 95er-Liste Platz finden würde. Aber doch, das ist auch ein Stück Popkultur. Und zwar Clueless. Kennst du Clueless?
Hier mit Alicia Silverstone, ist das der?
Mit Alicia Silverstone, Donald Faison ist auch dabei, Brittany Murphy in ihrer ersten Rolle oder einer ihrer ersten. Also Clueless ist einfach so, der ist einfach so 90er. Mehr 90er geht wirklich nicht. Und das Schräge ist, der Look von diesem Film ist zurückgekommen, ist fast schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Schottenrockmuster, Schulmädchenröcke und so kleine Sweater, so kleine Pullichen, Cardigans in Gelb. Das ist der Clueless-Look.
Ja, was dann das so bei Britney noch mal so kurz noch da war und dann aber schon auch weg.
Genau, und das ist ja jetzt wiedergekommen, weil die 90er ja schon wieder zurück waren. Ich glaube, die sind schon wieder weg.
Dafür jetzt sind schon wieder Anfang 2000er. Jetzt sind wir schon wieder bei weißen Tanktops und irgendwie Baggy-Jeans und so.
Ah ja, stimmt. Schlaghosen sind jetzt zurück, ne? Ja, das kann ich mich nur erinnern, dass ich die auch getragen habe, gerne und viel. Gut, also hier, Clueless. Also das ist einfach dieser Film verkörpert diese Zeit so sehr. Und zwar in den absolut übertriebensten Bonbonfarben. Also der ist, diese ganze Grunge-Bewegung zum Beispiel, die ist der absolute Gegensatz dazu, ne? Wo alles düster, finster, die Welt ist schlecht und so. Und das hier ist das andere Extrem sozusagen. Das alles ist Kaugummifarben, alles ist quietschebunt, alles ist pink und gelb und mit Federn und ne, total crazy. Ganz, ganz viele wirklich von den Klamotten, die da getragen wurden, von den Looks, sag ich jetzt mal, sind für aktuellere Filme wirklich auch wiederverwertet worden und neu aufgelegt worden. Und also das ist ein Kind seiner Zeit und das erzählt seine Zeit, dieser Film erzählt seine Zeit so sehr. Und das Schräge daran ist, dass ich den halt mit 10 oder sagen wir mal 11, ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen, weil der ist ab 6. Boah, und alle sahen aus wie Barbies, ne? Das handelt von der Highschool. Und die haben auch Highschool-Sachen am Laufen und Highschool-Probleme und Partys und so weiter und Beziehungskisten. Aber alles war so bunt, es hat mir so gefallen, auch wenn manche Sachen noch nicht so Lebensrealität waren. Aber alle hatten so geile Sachen an, alle hatten so bunte Sachen an. Da habe ich natürlich auch versucht, aus meinem Schrank die buntesten, krassesten, quietschigsten Klamotten rauszupressen. Und also ich habe den halt in der Zeit gesehen, die er auch erzählen will. Das ist das Lustige für mich irgendwie, verstehst du? Weil das ohne Nostalgie, als er neu war,
total
und als
witzig,
das alles neu und frisch war.
Klar, für dich war der natürlich wirklich wichtig dann, ne? Weil du genau in dem Alter warst irgendwie. Krass. Ich habe den natürlich erst Jahre später irgendwann mal gesehen. Ich glaube auch, das ist so einer, den werfe ich dann immer durcheinander mit ganz vielen anderen, diesen Highschool-Filmen mit Lindsay Lohan und was weiß ich. Und Girls Club und hast du dich gesehen. Aber das ist spannend, klar, weil das natürlich genau dich abgeholt hat zu der Zeit.
In der Zeit, als das frisch war und neu, dieser ganze Look und das Ganze. Also von der Story her ist das natürlich unwesentlich. Das ist einfach, wir folgen Cher. Alicia Silverstone heißt Cher. Und wir folgen ihr und ihren Freundinnen irgendwie in ihrem Highschool-Alltag und wie die dann Jungs kennenlernen und doofe Jungs und nette Jungs. Und dann ist da das neue Mädchen, das kommt aus Seattle mit grungigen Klamotten. Brittany Murphy ist das mit Holzfällerhemden und so. Und dann gibt es natürlich ein Umstyling und der ist die voll das Püppchen. Dann stellt sich raus, so richtig geil ist das auch nicht, wenn man nur so oberflächlich ist und immer nur so püppchenmäßig unterwegs. Und ich finde das zum Beispiel auch immer spannend, wie sich das im Kostüm widerspiegelt, so eine Charakterwandlung, weil dann wird die zur Tussi, sag ich jetzt mal, wie die anderen sind die ganze Zeit schon Tussis. Und dann hinterher, was sie dann zum Schluss trägt, ist wie so eine Verbindung aus den beiden Sachen.
Mhm.
Ist ein bisschen schicker als vorher, aber nicht ganz Tussi. Die hat immer noch ihre Holzfäller, wie das in der Mode wie aufgegriffen wird, finde ich ja total spannend, ne? Bei Filmen ganz oft interessiert mich das, interessiert viele nicht. Aber ich glaube, das ist was schon, also ich meine, man, selbst wenn man nicht bewusst drüber nachdenkt, man fühlt das irgendwie so ein bisschen. Was die Leute tragen, was sie für Kostüme haben, erzählt was über die Charaktere, ne? Und das ist hier halt auch ganz stark der Fall. Also das nur mal so als Fußnote, das finde ich irgendwie immer spannend. Ja, und dann ist da ein bisschen problematische Geschichte mit Paul Rudd. Der ist dabei, der spielt den Bruder von Cher, den Stiefbruder. Also die sind nicht blutsverwandt. Trotzdem ist das irgendwie ein bisschen icky, dass sie sich verknallen. Weil der ist der Stiefbruder. Also der ist natürlich nicht verwandt, blutsverwandt, aber trotzdem, das ist dann im Nachhinein noch ganz viel diskutiert worden, ob das jetzt irgendwie so in Ordnung ist. Und Paul Rudd sieht einfach exakt so aus wie heute. Der hat sich keinen Tag verändert. Der sieht in diesem Film genauso aus.
Das ist so krass. Der Typ ist über 60, ne? Und der ist nicht gealtert.
Gibt's nicht, ne? Sieht aus wie 25, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Film so für die Gesellschaft und für die Filmgeschichte so wichtig ist, so maßgeblich. Aber für mich war er wichtig. Irgendwie war der Teil von meinem Coming of Age vielleicht oder von meiner. So meinen Stil zu finden, sowohl äußerlich als auch innerlich, weil auch da passieren ja, wie in allen Coming-of-Age-Filmen, solche Sachen, dass das dann alles so ein bisschen übertrieben wird und hinterher denkst, wird das alles wieder zurückgeholt und dann muss Cher sich doch entschuldigen, weil die auch irgendwie gemein war und so, ne? Da muss man sich vertragen und sich von innen auch mal betrachten, ne? War das jetzt in Ordnung, was ich gemacht habe? Wie es immer so ist bei Coming-of-Age-Filmen. Also der war für mich ein wichtiger Coming-of-Age-Film. Wirklich, ja. Muss ich schon sagen. Und es ist auch, es ist im Prinzip die Geschichte von Emma, von Jane Austens Emma. Weil Cher, also nur neu aufgelegt, bunt aufgelegt, habe ich auch erst viel später geschnallt, weil Cher will alle Leute immer verkuppeln und verletzt dabei aber auch Leute, so, ne, wie in dem Roman von Jane Austen, wie Emma. Und eigentlich will sie auch gerne jemanden, aber den kriegt sie nicht und so weiter und so fort. Also ein bisschen so kleine Liebesgeschichtchen. Donald Faison ist auch wirklich auch witzig, hier schon richtig witzig. Ja, aber würde ich den jetzt empfehlen? Doch, ich glaube schon. Wenn du Bock hast auf die 90er, wenn du Lust hast, irgendwie die 90er zu verstehen, dann kann man das, glaube ich, mal wagen. Alles ist voll drüber. Over the top.
Ja, aber das ist doch geil.
Aber richtig geil.
Ja, das ist halt noch so eine unschuldige Zeit.
Meine Ode an Clueless.
Das ist so eine unschuldige Zeit, habe ich. Wenn ihr mir jetzt schon so alle Filme durchguckt, die wir so, die sind alle so, die schämen sich nicht, die gehen einfach so all in, so mit allem, ne? So,
ja,
das ist alles so
ist
richtig.
So. Ja, das stimmt.
So,
das stimmt.
Unbefangen und ja. Finde ich schön. Deshalb mag ich die 90er generell so. Ist für mich so eins der, also ist ja auch das Jahrzehnt, wo wir also ich mehr als du noch aufgewachsen bin, so und dann filmisch so geprägt wurde. Und deshalb ist das für mich so das großartigste Filmjahrzehnt, auch wenn da die 80er natürlich auch krass waren und so, allein schon vom Impact her, aber ich liebe halt so 90er-Filme irgendwie, weil das alles noch so unschuldig ist, finde ich. Nicht so belastet mit irgendwelchen schweren Themen und jetzt in der heutigen Zeit halt mit viel Botschaft und so und Belehrung und sowas, sondern das ist alles noch so, ja, wir können auch quietschbunt und verrückt sein und einfach mal
So ein bisschen unbedarft irgendwie, ne?
Genau, ja.
Ich glaube, durch die Förderungsschleifen sind die ein bisschen besser durchgerutscht. Die mussten nicht unbedingt eine gesellschaftliche Relevanz haben,
genau.
Um irgendwie Filmförderung zu kriegen oder so. Wobei, wenn wir später über die Rejects sprechen, da ergibt sich dann nochmal ein bisschen was dann doch gesellschaftliche, kulturelle Relevanz irgendwie hat und wo es dann doch ein bisschen auch räudig wird. Aber ja, du hast recht, die 90er, die haben sich schon dahingehend auch irgendwie viel getraut. Das war schon ein bisschen so eine hedonistische Zeit auch, ne?
Mhm.
Da war mehr Spaß und gute Laune insgesamt, ne?
Ja, es war nicht so schwer alles, ne? Es war alles nicht so schwer. Das genieße ich sehr. Deshalb kann ich, finde ich, auch 90er-Filme viel besser gucken als jetzt irgendwie so Anfang, Mitte oder Mitte 2000er-Filme, wo die Filme auch irgendwie immer länger wurden, habe ich das Gefühl. So 90er ist für mich auch so eine 90-Minuten-Jahrzehnt gewesen, wo Filme auch noch so mit Überzeugung 90 Minuten lang waren. Und aber das gereicht hat irgendwie, ne? Das finde ich auch so schön. Was ja heutzutage auch nicht mehr geht. Heute Blockbuster sind ja immer 2,5 Stunden mindestens gefühlt lang irgendwie. Das geht ja irgendwie gar nicht mehr.
Ja,
ne?
Ja.
Ich glaube, der neue Avatar ist jetzt auch 4 Stunden oder so. Ne?
Ja, ich will auch die ganze Zeit schon Killers of the Flower Moon gucken, aber ich
ja, genau.
Kann, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Du weißt, ehrlich, du bist, das ist ein Commitment. So. Du bist dann erst mal drin. Ne? Und das ist irgendwie so ein guter 90er-Jahre-Actionfilm, 90 Minuten oder keine Ahnung, 100 Minuten. Perfekt. Und ein solcher ist auch meine Nummer 3.
Ja, hau
nämlich raus. Desperado von Robert Rodriguez.
Oh, ja.
Auch so für mich so ein klassischer 90er-Jahre-Actionfilm. Es war so der Debütfilm, glaube ich, würde ich sagen, von Robert Rodriguez so in Amerika oder womit er in Amerika groß geworden ist. Und das Sequel zu seinem generell Debütfilm El Mariachi, den er mit seinen Atzen in Mexiko gedreht hat, irgendwie für 500 Euro gefühlt. Gibt es Dokumentationen, Bücher und alles drüber, wie er das gemacht hat.
Aber war das nicht, sind El Mariachi und Desperado nicht der gleiche? Ist das nicht ein Remake?
Es ist im Prinzip ein Remake und gleichzeitig eine Fortsetzung. Also es ist so ein bisschen,
okay. Man
kann ihn gucken, ohne den ersten je gesehen zu haben. Das ist ja nicht egal.
Mhm.
Ne? Und hier wird auch die Hauptfigur neu besetzt mit Antonio Banderas, der in den 90ern sowieso der coolste war. Und hier wirklich die Coolness in Person einfach ist. Also das ist, aber hier zeigt auch Robert Rodriguez wirklich so, was ihn so ausgemacht hat oder teilweise auch vielleicht noch ausmacht. Dieses, wie er so diese, ja auch so eine Atmosphäre erzeugt, so einen Mythos erzeugt, so einen Mythos im Filmuniversum, dass man selbst so total hooked ist irgendwie und das ist diese ganzen Leute, mit denen er da immer zusammenarbeitet, sind ja auch immer die gleichen Schauspieler, so Cheech Martin oder Danny Trejo, die auch dann irgendwie groß geworden sind, dieses ganze Mexikanische irgendwie da rein. Das hat alles so einen Style, so eine Würze, das ist einfach, zieht einen einfach rein. Und er hat natürlich auch mit seinem Freund Quentin Tarantino, Tarantino hat, glaube ich, auch eine Szene, also er spielt auch mit, ich weiß gar nicht, ob er auch eine Szene Regie geführt hat, das machen die häufiger mal, dass sie sich so gegenseitig aushelfen, sage ich mal, oder so ein bisschen influenzen. Und ich finde, Robert Rodriguez merkt man schon so diese Anleihen von Tarantino an, aber der hat auch einen sehr eigenen Stil, der mir häufig sogar ein bisschen, oder in manchen Filmen auch wirklich besser gefällt als Tarantino. Also ich mag Tarantino-Filme unglaublich gerne, aber ich finde die Top Robert Rodriguez-Filme sind für mich fast sogar noch ein bisschen geiler. Sowas wie From Dusk Till Dawn oder so.
From Dusk Till Dawn ist
stark. Finde ich zum Beispiel, würde ich wahrscheinlich sogar fast über jeden Tarantino-Film setzen, glaube ich, wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde. So, also, das ist so, ja, irgendwie war das mir immer noch ein bisschen näher als Tarantino. Tarantino mag ich auch, also ist auch über jeden Zweifel erhaben, aber Rodriguez hat noch so, finde ich, der hat auch noch mal einen anderen Humor, den ich mag, und so eine andere Eskalation. Tarantino eskaliert ja auch gerne, aber hier ist das noch so ein bisschen comichafter, was ich aber total mag.
Ja, stimmt.
So, das ist auch so ein bisschen übernatürlich manchmal und überlebensgroß, larger than life, alles irgendwie, aber das finde ich irgendwie cool. So, und das sind, der schafft es so, Situationen zu erzählen, die so absurd und so schwachsinnig sind. Das mag ich einfach. Und das ist hier bei Desperado wirklich so, das ist so der Prototyp von dem, aber schon in Perfektion eigentlich. Also so aus dem Stand wirklich einen rausgehauen.
Also, ich glaube, bei Robert Rodriguez, die Coolness leitet sich her über das Visuelle, ne? Über die Ästhetik, seine eigene Ästhetik und Action, also dass Dinge passieren. Und die Coolness von Tarantino liegt ganz stark in den Dialogen.
Genau.
Da ist zum Beispiel, die sind bei Robert Rodriguez auch teilweise witzig, teilweise gut, aber nicht ganz so ausgefeilt.
Das ist mehr so one-linerig dann irgendwie.
Genau, so ein bisschen coole One-Liner und so, das kann der wohl auch, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo die beiden sich sehr unterscheiden, obwohl
sehr
die so einen ähnlichen Stil irgendwie haben. Ja. Bei dem einen ist die Coolness vom Bildlichen her allein schon die Einstiegssequenz von Desperado, wo der wo Antonio Banderas da auf der, wo der singt. Ich habe sofort auch das Gitarrensolo im Ohr jetzt gerade gehabt, als du das gesagt hast. Ne? Und dann, wie der inszeniert ist mit Gegenlicht und wie der dann
singt. Ja, das ist alles so Quatsch. Ne? Das ist halt so ganz klar Film irgendwie. Wie du sagst, genau, mit diesem Gegenlicht. Du weißt genau, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dieses Licht gerade in dieser Situation und wie das alles da passiert.
Genau.
Und auch, weil From Dusk Till Dawn, wo sie am Ende die Löcher in die Wände schießen, kommt das Licht auch so aus allen Richtungen und die Sonne.
Ja.
Und das ist alles so nur für den Zweck der Coolness. Und das finde ich aber geil, weil da sich da dessen nicht schämt.
Und bei Tarantino fängt es wahrscheinlich immer alles an mit einem Dialog,
genau,
der richtig geil ist. Aber da sitzen zwei, die unterhalten sich oder einer erzählt was. Das ist nicht so stark visuell wie bei Rodriguez.
Genau, Tarantino ist ja auch kein großer Actionregisseur in irgendeiner Form.
Genau.
Gar nicht eigentlich. Also es gibt die wenigen Gewaltspitzen und so, die sind auch immer recht kurz und aber jetzt nicht irgendwie flashy gefilmt oder in irgendwas, sondern es ist eigentlich immer sehr, fast schon bodenständig, würde ich sagen. Auch wenn da natürlich Blut fließt und hast du nicht gesehen, aber das ist alles so, da holt er sich nicht seine Ästhetik her, so wie Rodriguez. Das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst.
Ja, ja.
Das ist der Unterschied, würde ich sagen. Aber beides finde ich total toll und ich kann es verstehen, dass die sich auch so zusammengefunden haben, irgendwie, weil das matcht einfach total. So, weil die auch so ähnliche Themen natürlich behandeln und auch sich so gerne in diesen Milieus auch so gerne bewegen. Und das ist einfach cool.
Das sind auch zwei, mit denen würde ich gerne mal, zwischen denen würde ich gerne mal an der Theke sitzen mit einem Bier, ne?
Ja.
Wobei Tarantino ist ja ein bisschen in Ungnade gefallen. Der sagt ja auch mal gemeine Sachen, die nicht nötig sind.
Ja gut, der will gerade einfach im Gespräch kommen, um seinen Kill Bill-Film nochmal zu bewerben. ich weiß gar nicht, ob ich mit denen ein Bier trinken wollen würde, aber einfach mal, ich glaube, denen mal so beim Brainstormen oder so. So, wenn die irgendwie ein Drehbuch schreiben oder so, einfach mal den Zug, was sie so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so cool. Auch wie die arbeiten, würde ich gerne mal sehen. Aber naja.
Mm.
Wird uns nie vergönnt sein. Aber zwei Regisseure, die wirklich ganz toll sind. Und Desperado, finde ich, ist auch immer so ein bisschen, der ist mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. So, wenn man so die Actionfilme der 90er durchgeht, da fallen einem ganz viele andere Sachen ein. Desperado ist immer so ein bisschen unter dem Radar irgendwie. Aber ich finde den wirklich, wenn ich den gucke, ich wüsste nicht, was ich an dem schlecht, also ich finde, glaube ich, nichts, was ich an dem schlecht finde. So. Und immer wieder, wenn ich den gucke, denke ich, wieso gucke ich den eigentlich nicht viel öfter? Der ist ja so geil.
Stimmt.
Das ist schon verrückt. Ja, meine Nummer 3. Sehr hohes Niveau schon.
Das war dein 3. Das heißt, ich bin jetzt dran mit der 2, ja?
Ja.
Ach, mit der 2, da bin ich wieder, da muss ich mich nicht verschämen jetzt.
Ich hoffe, jetzt kommt nicht kommt keiner von den Filmen, die wir als 1 und 2.
Nein, das ist ja alles Aufrutschverfahren, ne? Ich habe einen obenrum gestrichen und hintenrum einen reingeholt. Whatever. Was ist das für ein komischer Satz jetzt mal? Okay, also pass auf, die 2, wieder ein von uns beiden, glaube ich, heißgeliebter Regisseur, Kevin Smith. Erstlingswerk, Clerks.
Ja.
Der ist, glaube ich, eigentlich von 93, aber wir haben ja die deutschen Kinostarts nachgeguckt.
Genau.
Und 95 ist er in Deutschland rausgekommen. Und Clerks ist wirklich der erste Film von Kevin Smith mit Kumpels für eigenes Geld, für eine ganz schmale Mark gedreht auf Schwarz-Weiß-Film, weil das billiger war, zu entwickeln und zu belichten und so. Und das ist meine Lieblingskomödie. Immer noch. Also, das ist der Film, den habe ich gesehen. Irgendwann, der lief mal auf irgendeinem Dreisat-Arte, keine Ahnung, nachts mit gelben Untertiteln, weil den gab es nicht auf Deutsch. Und dann habe ich gedacht, das ist Comedy. Das finde ich lustig, weil so viele Sachen habe ich davor geguckt und dann war ich ein super cooler Teenager und so. Ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe. Auch sehr früh, vielleicht mit 12, 13 oder so. Und dann fand ich mich super cool und ich fand nichts lustig. Alles, was diese anderen so für Comedy hielten, hat mich nicht zum Lachen gebracht. Aber Clerks, ich habe so gelacht.
Mhm.
Das war so großartig. Also das ist wirklich my kind of comedy. Das ist, weil da gibt es auch wirklich nur Dialoge. Das handelt von Clerks, von Leuten, die angestellt sind. Dante und sein Kumpel Randall. Der eine arbeitet in der Videothek. Hallo 90er. Der eine arbeitet in der Videothek, der andere daneben in so einem Quickstop, in so einem Tankstellenladen, in so einem kleinen, winzigen, wie in so einer Bude, nur in größer. So, und die machen den ganzen Tag nichts und müssen aber da sein und arbeiten und dann unterhalten die sich die ganze Zeit. Dann geht der eine zum anderen und dann unterhalten die sich über die ätzendsten Kunden, dann kriegst du so kleine Flashbacks, so wie so Sketche, ne, zu diesen Kunden. Das ist ein bisschen sketchig auch überhaupt, weil du immer mit andere witzige Szenen, so kurze Szenen nur kriegst, mhm. die nicht unbedingt, also die sind schon alle verbunden und so, aber wenn du jetzt einfach so reinschaltest, dann kommt wahrscheinlich was 3, 4, 5 Minuten lang, das könntest du so auch schon lustig finden, mhm. ohne dass du davor irgendwie, ne, erfahren hast, was passiert, weil das handelt einfach so ein bisschen von schrägen Leuten, schrägen Kunden, schrägen Freunden, die Freundin und was die nicht alles mit dem und dem gemacht hat und so weiter und so fort. Die unterhalten sich die ganze Zeit und das ist halt, das ist so Popkultur, das ist wirklich so 90er, wie es nur sein kann. Das habe ich bei Clueless auch schon gesagt. Das ist jetzt auch so, nur für die Größeren und in Schwarz-Weiß.
Ja.
Nicht so bunt. Insgesamt nicht so bunt, ne, und nicht so drüber. Und hier wird, glaube ich, hier wird Observational Comedy benutzt. Also etwas, was man selber schon beobachtet hat. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass bla 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 auf dem Todesstern bei Empire Strikes Back
das ist halt, genau.
voll viele Contractor arbeiten und Bauarbeiter, die sind ja auch alle mit weggeblastet worden und so. Solche Sachen, solche richtiger Nerd-Talk. Sachen, wo sich Nerds drüber Gedanken machen, die den ganzen Tag irgendwo abhängen müssen und noch kein Handy besitzen.
Genau.
Weil dann macht man sich Gedanken über irgendeinen Scheiß und unterhält sich mit seinem Kumpel darüber.
Ja,
Nerd-talk.
Das ist so geil.
Nerd-talk at its best.
Das hat Kevin Smith irgendwie so auch mit in den Mainstream gebracht. Der war so der Erste, der das auf jeden Fall so auf die Leinwand gebracht hat oder auf Video, dass man so sagt, es gibt auch welche, die sind wie wir. Und
ja.
es ist genau das. Und das ist ja in all seinen Filmen so. Und deshalb war er auch so einer von uns häufig, hat man immer gedacht früher. Also er ist natürlich mittlerweile auch so ein bisschen in den Mainstream
Total.
Verfallen. Aber das war so, dachte, ach, guck mal. Einer von uns hat es geschafft.
Ja, total.
So schön.
Das ist, wobei, wenn wir jetzt dabei sind bei Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, ist das auch schon so, ne? Aber ich glaube, die waren ein bisschen die Cool Kids und Kevin Smith war nicht einer von den Cool Kids.
Nee.
Aber eigentlich sind wir alle die Cool Kids, wir Nerds.
Genau.
Weißt du?
Ja.
Das ist das, was dieser Film so ein bisschen transportiert. So viele Kleinigkeiten auch, wo du denkst, ah ja, kenne ich, ne? Also diese klassische Reaktion auch auf Observational Comedy, also beobachtende Comedy, wenn man jetzt irgendwen sieht oder irgendwas beobachtet, irgend so ein alltägliches Ding, da dann das Lustige rauszuziehen. Und Clerks. Clerks ist nach wie vor wirklich eine meiner allerliebsten Komödien.
Ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu sehen, oder? Wird der irgendwo gestreamt? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe den schon ewig nicht mehr irgendwo gesehen. Müsst ihr auf jeden Fall mal Ausschau nachhalten.
Nee, ich hab den in so einer supergeilen Special Edition irgendwie 10, 15 Jahre Anniversary Edition geholt. Wie gesagt,
cool,
der ist ja auch viel später erst released worden in Deutschland.
Genau.
Den gab's gar nicht mit deutscher Tonspur, ne?
Ja.
Und der war wirklich auch ein Überraschungshit. Wie gesagt, der hat das irgendwie, ich meine, ich habe mal gelesen, der hat $16,000 gekostet oder so.
Ja, das ist so ein bisschen eine Parallele
also
auch zu Rodriguez, ne, mit El Mariachi. Der hat den so mit seinen Freunden gedreht, so irgendwie, ne?
Genau, hier auch. Kevin Smith auch. Das ist auch nicht die stärksten Schauspieler, weil das waren alles irgendwelche Kumpels und irgendwelche, ne? Irgendwelche Leute, so wie Jason Mewes auch. Er selber spielt auch mit. Kennt ihr vielleicht von Jay und Silent Bob? Also Silent Bob ist Kevin Smith. Und er hat für alle Leute Rollen geschrieben. Irgendwer sind seine Eltern, irgendwelche Kunden oder seine Tante Erna, was weiß ich, ne? Und er hat immer am Wochenende gedreht und nachts. Deswegen mussten die eine Storyline erfinden, dass es da immer dunkel ist. Dass die Shutters runter sind, die Rollläden sind runter. Und das haben die ins Drehbuch geschrieben. Irgendwer hat Vandalismus betrieben und die Rollläden gehen nicht mehr auf. So, und dann konnten die immer nachts drehen.
Ja,
ne? Wenn der Laden zu hatte. Ja.
Ja, aber das sind so diese Geschichten, die man so liebt. Das ist auch, wenn man sich zu Robert Rodriguez gibt, so ein Buch, wie er beschreibt, wie er El Mariachi halt gedreht hat. Hat er auch bei sich im Dorf irgendwie. Und dann macht man halt aus der Not eine Tugend. So viele Sachen, die dann halt irgendwie nicht anders gehen, die macht man dann so. Und er hat auch, wenn er erzählt hat, wie er gedreht hat, er hat halt so lange draufgehalten, bis was schiefgelaufen ist. Und dann hat er gecuttet. So, der hat gar nicht sich Gedanken gemacht über Timing und Rhythmus, sondern er hat einfach gedreht und gesagt, da springen wir über die Mauer. Hat er nicht geklappt, okay, dann mache ich jetzt den Umschnitt. So einfach, um das effizient zu machen irgendwie und nicht 10-mal zu üben, sondern
ja,
immer so lange,
ja,
bis was schiefgegangen ist und dann halt den Schnitt gemacht. So, und das ist
so. Ach so, auch gut,
so,
ja.
So zum Beispiel solche Sachen, ne? Und was man, wie erfinderisch man sein kann, ne? In der damaligen Zeit, wo ja auch Filmmaterial teuer ist irgendwie, ne? Und du das irgendwie alles, heutzutage kannst du mit deinem Handy Kinofilme drehen, ne? Das ist schon verrückt.
Ja. Ist wirklich eine andere Zeit. Also man muss auch gar nicht da irgendwie in die Tiefe gehen, besser oder schlechter oder so. Einfach anders. Einfach eine andere, ein anderer Umgang damit. Ne? Allein schon, dass man früher auch Fotos machen musste, einen 36er-Film und den entwickeln. Das heißt, man musste sich dann überlegen, was fotografiere ich denn?
Ja.
Und das musst du jetzt nicht mehr. Dadurch entstehen natürlich, das sind fast neue Kunstformen, die entstehen dadurch. Auch wie diese ganzen, wie Reels zum Beispiel gemacht sind, ne? Ja. Ganz kurz, Material kostet nichts und du machst es zigtausendmal, dann schneidest es zusammen. Das ist wie eine neue Kunstform, die daraus entstanden ist. Also ich will da gar nicht draufhauen. Aber es war schon auch special.
Ich kann da schon draufhauen.
Damals, weiß nicht, in den 90ern. Was?
Ich kann da schon draufhauen. Ich war letztens im Kino. Ich hab mir alle Herr-der-Ringe-Filme noch mal in der Special Edition angeguckt. Die kommen ja immer ins Kino.
Mhm.
Jedes Jahr eigentlich. Und dann stand ich in der Popcorn-Schlange vor dem vierten Film, von dem man ja weiß, dass er 4 Stunden lang ist. Und vor mir waren zwei so Teenage-Boys, die so auf ihren Handys so Doom gescrollt haben, so durch TikTok irgendwie oder Instagram oder keine Ahnung, so durchgescrollt. Und dass sie immer nur diese 3-Sekunden-Videos weiter, nächstes. Und ich dachte so, krass, ich setze mich jetzt gleich in einen 4-Stunden-Film. Ich glaube, das können die gar nicht mehr. Ich glaube, das können die. Die können, glaube ich, gar nicht so 4 Stunden hinsetzen und einen Film gucken. Können die, glaube ich, gar nicht. Das ist schon crazy irgendwie. Aber klar, die Anforderung daran ist natürlich auch eine Form der Kunst und ein Handwerk, was man beherrschen muss. Ich könnte nicht einen 3-Sekunden-Film machen, der irgendwie was schnell erzählt. So, ne? Also das muss man ja auch können.
Ja. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Weißt du, was die können? Die können im Schlaf, können die schneiden und Grafiken irgendwie da erstellen bei Photoshop irgendwas oder diese ganzen Schnittprogramme nutzen und so. Das wird wie mit der Muttermilch aufgesogen natürlich, ne? Was für mich jetzt zum Beispiel mit 40 eher ein Handwerk ist, was man lernen muss. Das können die ganz easy peasy, ne? Also Das ist schon
paradox, dass eigentlich Filme heutzutage teilweise immer länger werden, aber die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt immer kürzer vom Publikum.
Ja.
Also, das ist so komisch. Ja, eigentlich würde die heutige Generation wäre viel besser in den 90ern aufgehoben gewesen.
Oh ja, die würden es voll feiern. Ja. Die Farben auch und alles. Ja gut, also das waren meine 2 Clerks. Wieder eine Ode an die 90er.
Sehr gut. Jetzt meine Nummer 2 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen unserer Top-2-Filme jetzt treffen werde, also unseren gefassten Plan nicht zerstöre, denn meine Nummer 2 ist James Bond 007 GoldenEye. Einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme, ich habe alle James-Bond-Filme gesehen, ich würde mich jetzt nicht als Riesen-James-Bond-Fan bezeichnen, aber ist mir schon eine wichtige Reihe, die ich halt gerade so als heranwachsender Junge war das natürlich, also Action-Agenten-Filme irgendwie und Pierce Brosnan ist mein James Bond. So wie jede Generation ihren James Bond hat. Und meiner ist Pierce Brosnan. Und ich würde das immer wieder verteidigen. Und auch wenn GoldenEye nicht mein Lieblings-James Bond ist, das ist nämlich der Nachfolger, der Morgen stirbt nie, auch wenn der nicht besser ist, objektiv betrachtet, muss man sagen, dass GoldenEye schon, glaube ich, der beste James-Bond-Film so ist eigentlich.
Was? So wirklich? Würde. Also wenn ich jetzt anfangen würde, James Bond zu gucken, ich habe ja leider keinen gesehen, dann würdest du mir GoldenEye empfehlen?
Also es gibt ja für jede Generation so, wie schon gesagt, so den James-Bond-Film. Es gibt so Filme, sowas wie Goldfinger zum Beispiel, die immer genannt werden.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, was so bei Roger Moore so der Film ist das ja auch eine etwas andere Ära, so ein bisschen. Ich weiß auch, dass Geheimdienst ihrer Majestät mit George Lazenby wird auch häufig so als Peak bezeichnet, aber da wird auch immer GoldenEye genannt.
Was,
ich glaube, der ist.
Was ist denn mit dem Moonraker, der mit den Zähnen? Ist das nicht Roger Moore?
Moonraker ist Roger Moore. Das wird gemeinhin als einer der schlechtesten James-Bond-Filme bezeichnet.
Okay.
Und das ist ja auch das Lustige, weil die Tonalität in diesen Filmen ja auch immer anders war. Also während Sean Connery ja so dieses klassische Agentending war, mit so ein bisschen Humor gewürzt, waren die Roger Moore-Filme schon sehr viel geckiger, sage ich mal, so ein bisschen ulkiger auch und absurder.
Ja.
Und dann wurde es mit Timothy Dalton, war es dann so rein ernst Action-Thriller-mäßig. Und ich finde, bei Pierce Brosnan hat man dann wieder so ein bisschen diesen Humor reingebracht und hat so einen richtigen Sweet-Spot gefunden, der, finde ich, in GoldenEye schon aus dem Stand perfekt funktioniert hat. So, es hat all diese Elemente, die wir von James Bond lieben eigentlich, diese ganze Absurdität mit irgendwelchen Gadgets und irgendwelchen Supervillains mit überraschend vielen Ressourcen wo man sich fragt, wer sie die haben. Und ja, dann dieser Humor dabei, gute Action. Und das ist alles hier in diesem Film drin. Und ich finde, die Pierce Brosnan-Ära hat das ziemlich viel. Am Ende haben sie es dann auf die Spitze getrieben, leider. Was dann ja zu diesem kompletten Turnaround geführt hat bei den, wie heißt er jetzt, der letzte Daniel Craig-Film, die ja dann wieder so in dieses ganz Ernste übergegangen sind, wo man dann so ein bisschen seine eigenen Wurzeln verleugnet hat. Und hier, finde ich, ist das ja einfach in Perfektion. Ich finde den Film großartig. Ich liebe Pierce Brosnan, der ist so, der hat ja davor Remington Steele gespielt, wo er, glaube ich, so ein Privatdetektiv spielt, oder so ein Ermittler. Ja. Und das ist ja, wenn man diese Serie sieht, dann kann es keine andere Wahl gegeben haben damals als Pierce Brosnan für James Bond, weil der ist ja so ein Smearlap. Der hat ja dieses, genau dieses britische, aalglatte, ne, dieses richtig schmierige, schleimige, britische, aber gleichzeitig trotzdem cool und nicht, dass man ihn unsympathisch findet, aber ich finde, er verkörpert das so perfekt. Wenn ich mir James Bond als Comicfigur vorstelle, sieht er für mich 1:1 aus wie Pierce Brosnan damals. Das ist so richtig der Prototyp. Einfach. Und der Film ist so quatschig, aber gleichzeitig so gut, lustig, spannend, geile Action, absurde, böse Wichte, wenn du dir allein hier Xenia Onatopp anschaust, die Männer beim Sex zerdrückt, erstickt mit ihren Beinen. Und so. Das sind halt so die Sachen, die wollen wir an James Bond sehen. Das ist einfach Blödsinn. Das ist einfach Quatsch, aber charmant dargeboten. Alles aus der Zeit gefallen natürlich. Das kann man heutzutage alles nicht mehr so machen. Ja, ist mir schon klar. Aber für mich war das wirklich die Mondlandung für James Bond, muss ich sagen.
Okay. Weißt du denn, eine Nachfrage noch, weißt du denn, ob du den damals schon gesehen hast? Ist der ab, war der ab 12 oder hast
du den? Ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich hatte einen Freund damals, der hatte irgendwann alle James-Bond-Filme auf VHS. Das war so eine schwarze Edition und der hatte die alle so aufgereiht bei sich stehen, das weiß ich noch ganz genau. Und da haben wir die dann alle geschaut. Der erste Bond, den ich selbst im Kino gesehen habe, das war dann Die Welt ist nicht genug, der dritte Film mit Pierce Brosnan, den ich auch noch mag, der nicht ganz so super ist, aber den ich auch noch mag. Also die ersten drei finde ich wirklich super. Und dann wurde halt eine Richtung eingeschlagen, die ich so überhaupt nicht gut finde. Auch wenn ich Casino Royale noch würdige dafür, wurde es danach halt, finde ich, total furchtbar. Und ich bin auch froh, dass das jetzt endlich vorbei ist. Und ich hoffe, auch wenn ich weiß, dass es eine Hoffnung ist, die nicht erfüllt wird, dass sie wieder zurückgehen und so ein bisschen mehr dieses Augenzwinkern reinbringen und auch dieses, ein bisschen Verrückte. So, das braucht James Bond einfach. Das haben sie ja auch gemerkt bei den letzten Filmen und sind so ein bisschen wieder zurückgeschwommen, aber dann halt nicht konsequent genug. Und das hat dann auch nicht mehr gepasst. Und ich glaube, jetzt macht ja Denis Villeneuve macht doch jetzt den nächsten David Bond, Craig, ne?
Ja, die hätten das schon machen können mit dem. Der kann schon auch kommen.
Mit dem kannst du das super David machen.
Craig. Daniel Craig meine ich natürlich. Aber das hat dann natürlich zu dem, was etabliert wurde, bis zu dem Punkt nicht mehr gepasst. Soll das nicht sogar eine Frau werden?
Nein, das war mal, es wird jedes Jahr oder jedes Mal, bei jedem Film heißt es wieder, oh, wie wäre es denn mal mit einer Jane Bond? Oder wie wäre es, wenn Idris Elba James Bond spielt, hätten wir eine Person of Color, die James Bond spielt und bla bla, es wird nicht passen.
Das fände ich ja geil. Idris Elba finde ich ja geil. Ne?
Idris Elba finden wir alle geil, also das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, man kann auch einfach dabei bleiben, so wie es ist. Und James Bond wird immer ein männlicher Agent sein und soll es bitte auch bleiben. Man kann gerne eine Agentenreihe starten mit einer weiblichen Agentin. Da habe ich nichts gegen, aber lass doch bitte.
Aber wenn man so ein Spin-off machen würde, ich würde das, glaube ich, gut.
Das finden. Wird alles kommen, denn Amazon hat sich ja die Rechte an James Bond gekauft. Die wurden ja jahrzehntelang von der Broccoli-Family, von Barbara Broccoli ganz vorneweg, wurden diese Rechte verwaltet.
Wer ist denn Barbara Broccoli? Was ist das denn für ein Name?
Das ist eine Filmproduzentin. Die seit den 90ern, also ich glaube, nach GoldenEye, von ihrem Vater quasi die Rechte verwaltet hat von James Bond. Und die halt auch dafür gesorgt hat, dass nicht jedes Jahr ein James-Bond-Film kommt. Die ganze Broccoli-Familie, die den Finger da drauf gehalten haben und gesagt haben, das soll ein Kino-Franchise sein. Das soll keine Fernsehserie sein. Das soll kein 6 Spin-offs kriegen, sondern das soll ein Event sein. James Bond ist was Besonderes. Und das wird jetzt zwangsläufig hundertprozentig nicht mehr der Fall sein, denn Amazon hat die Rechte sich gekauft von der Broccoli Family und die werden das ausschlachten. Du kannst jetzt schon davon ausgehen, dass dann die Abenteuer von Miss Moneypenny ergründet werden und das wird jetzt alles kommen. Es wird eine James Bond, es wird eine wahrscheinlich Young Q Spin-off-Kinderserie geben.
Geile Idee, beides.
Nee, braucht man
aber
nicht.
Aber du willst das nicht. Wollen du willst, nicht. Dass das dein Event bleibt,
es
ne?
Soll was Besonderes bleiben. Es soll nicht den Star-Wars-Weg gehen. Bitte nicht. Hm. Bitte macht es nicht irrelevant.
Ja, aber weißt du, wenn es den Star-Wars-Weg ginge, vielleicht kommt dann irgendwann eine James-Bond-Version von Andor raus.
Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, damals als Star-Wars verkauft wurde. Da habe ich gesagt, selbst wenn ganz viel Scheiße rauskommt, solange nur ein geiler Film rauskommt, haben wir einen geilen Star-Wars-Film mehr, mit dem wir nie gerechnet hatten. Und wir haben ihn bekommen in Rogue
Oder
One.
Oder Serie in diesem Fall.
Genau, und wir haben in Rogue One ihn bekommen. Gut, wir mussten da auch viel Quatsch durchleiden. Stimmt. Aber so ist es. Das ist ja nicht schlimm. Also das ist ja, nimmt uns die anderen Sachen ja nicht weg.
Ja, genau. Ebenso ist es.
Das ist ja
mal
das
gucken,
Schöne.
Was da kommt. Genau. So.
Aber GoldenEye für mich
vielleicht hat,
wirklich.
Aber meinst du vielleicht Pierce Brosnan war deswegen dein James Bond, weil du den eben auch im Jahr 95, als du das richtige Alter hattest,
klar,
um Bond gut zu finden.
Hundertprozentig.
Wenn jetzt damals die Daniel Craig-Version rausgekommen wäre, dann wäre der es wahrscheinlich gewesen, ne?
Nee, hundertprozentig sogar. Gehe ich fest von aus. Jede Generation hat ihren James Bond, jede Generation hat ihren Batman. Für mich ist Batman Val Kilmer.
Ach, hör auf.
Ich weiß auch nicht warum, aber es war der erste Batman-Film, den ich gesehen habe, ne? Und dann ist es halt so. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und diese Diskussion, wer ist der beste Bond und so, die sind ja so alt wie. Es wird ja jedes Mal geführt, ne? Diese Diskussion. Und es ist ja auch schön. Aber wie wir jetzt schon festgestellt haben, es nimmt die anderen Sachen ja nicht weg. Und auch der neue Bond wird uns die alten Bonds nicht wegnehmen. Und solange das überhaupt irgendwie weitergeht, bin ich dabei, weil ich werde mir immer James-Bond-Filme angucken, weil das einfach, ist einfach eine sehr wichtige Filmreihe. Und weil Denis Villeneuve den nächsten James-Bond-Film inszenieren wird. Und da sind wir mal sehr gespannt, weil der ist ja durchaus
das ist vielversprechend.
Ein sehr patenter Regisseur.
Allerdings.
Ja, hoffen wir mal, dass es. Also meine Traumvorstellung wäre halt, man würde das wieder in die 60er Jahre verlagern. Die Story. Das wäre mein Traum. Wird nicht passieren, aber das fände ich cool.
Ja, das macht natürlich, doch, finde ich auch eine gute Idee. So.
Finde ich geil. Ja.
Mein Lieber, sollen wir nochmal einen kleinen Lap durchs Jahr 95 machen, was so alles es nicht geschafft hat?
Ja, hau mal raus. Was ist so das Erste, was dir ins Auge springt? Ich habe ganz viel. Ich habe, glaube ich, eine Liste mit 40 Filmen. Also ich kann da.
Ja, wir müssen ja nicht jeden en Detail besprechen, obwohl ich gerne würde, weil da sind wirklich klasse Sachen dabei. Zum Beispiel, einfach weil es einen aktuellen Bezug hat, Mary Shelleys Frankenstein.
Ja, den habe ich mir auch
aufgeschrieben. Von Kenneth Branagh mit Robert De Niro als Frankensteins Creature. Ich glaube, der kam relativ am Anfang raus, deswegen habe ich den so weit hier oben stehen. Und jetzt gerade ist ja ein neuer Frankenstein ganz, ganz oben. Mhm. Ne? Also ganz dolle gehypt von Del Toro, nein. Wie heißt er? Guillermo del Toro. Doch Del Toro.
Genau.
Der ja auch ein Meister seines Fachs ist, aber zum Beispiel Mary Shelleys Frankenstein hat mich irgendwie mehr gekriegt, muss ich sagen. So rein emotional, ne? Ich weiß, dass ich den oft geguckt habe auch und diesen Gothic Horror, den der so ein bisschen erzählt hat, zusammen mit aber auch so eine viktorianische, bisschen Liebesgeschichte, bisschen Dreiecksgeschichte, die sich da entspinnt. Das kann ja Kenneth Branagh auch ziemlich gut, Period-Films, ne? Also Filme, die in anderen Zeiten spielen. Und das zum Beispiel hat sich für mich super übertragen. Dagegen nur das noch, hat da ein bisschen, also so richtig emotional hat mich der neue Frankenstein jetzt gar nicht so gekriegt wie der hier.
Ich hab den
aber
noch nicht gesehen.
Aber auch da kommt es immer drauf an. Da auch da, und trotzdem sehenswert, super, ne? Aber auch da kommt es immer drauf an, glaube ich, wann Filme einen kriegen. Dann gab es natürlich noch Heavenly Creatures, habe ich mir auch so als Fußnote aufgeschrieben, weil das ein Peter Jackson-Film oder der erste Peter Jackson, glaube ich, war. Dann haben wir noch, aber die ganzen Kinderfilme, die waren auch stark. Taschengeld, wo du auch denkst, was ist da? Also der Inhalt von Taschengeld ist so kinderuntauglich. Und es war wirklich ein Kinderfilm. Ich habe den im Kino gesehen. Oder Richie Rich.
Richie Rich, das ist ja wirklich.
Ne?
Also den liebe ich ja auch immer noch. Das ist so ein geiler Film. Das ist so lustig alles gemacht. Das ist so ein richtig geiler, das ist quasi Pippi Langstrumpf auf amerikanisch, so ein bisschen.
Genau,
sowas.
Mit Macaulay Culkin.
Mit Macaulay Culkin.
Der auch so toll ist.
Einfach geil, ja. Großartiger geil. Film.
Was ich auch, glaube ich, als Jüngere gesehen habe, war auch Apollo 13, war auch in dem Jahr.
Ja, ich finde den nicht so geil, aber ja, der war krass, glaube ich, damals. Mein Bruder hatte den gesehen im Kino und hat mir davon ganz viel erzählt, wie krass er den fand und so.
Ja.
Ich glaube, das war schon beeindruckend.
Ja.
Irgendwie.
Ja, pass auf, aber was dich beeindruckt hat, war sicherlich Stargate.
Ja, Stargate, auch bei mir
den
mit einem Sternchen, mit einem Sternchen
haben,
versehen,
ne?
Genau, der hat es ganz knapp nicht geschafft. Stargate erstmal, also von Roland Emmerich, erstmal so schon ein geiler Film und er hat natürlich eine der besten Serien aller Zeiten geinfluenced mit Stargate SG-1.
Ja.
Aber auch der Film ist einfach geil mit Kurt Russell und James Spader.
Stark.
Ganz, ganz toll.
Ja, der
toll.
Schafft das auch einen so zu entführen irgendwo woanders hin, in eine andere Zeit, andere Welt.
Ja, so Science-Fiction,
ne?
Aber auf eine ganz andere Art mal erzählt und irgendwie, einfach cool. Komisch, also klar, da ist dann eine Serie draus geworden, aber dass da keine Filmserie draus geworden ist, hat mich schon gewundert. Wobei man sagen muss, die Serie dann ja einen ganz anderen Ton auch hatte, ja, so ein bisschen mehr Humor auch drin, auch durch die Darstellung von Richard Dean Anderson, der dann eine Rolle da übernimmt, die eigentlich Kurt Russell gespielt hat, den aber ganz anders anlegt und dadurch wirklich so eine ikonische Serienfigur geworden ist. Und also allein für die Bedeutung, dass es mir diese Serie gegeben hat, bin ich, ist Stargate für mich ganz, ganz weit oben. Hat knapp gekratzt an der Top 5.
Was bei mir auch noch knapp gekratzt hat, mache ich jetzt direkt mal ein Paket fertig. Outbreak, Betty und ihre Schwestern und das Netz.
Ja, boah,
Betty
das Netz,
und ihre Schwestern habe ich
Netz
früher.
Das Netz ist aber so
auch
Quatsch.
Betty und ihre Schwestern habe ich, Also den habe ich wirklich total gemocht. Da gibt es ja jetzt einen neuen von, den mag ich auch. Aber der war damals mit Claire Danes, Winona Ryder, Susan Sarandon, meine ich. Also die großen Stars der Zeit. Und irgendwie, das ist ja auch Little Women ist ja einfach auch eine Geschichte, die es schon lange gibt. Ein Buch, was es schon lange gibt. Und dieser Film hat mich auch sehr geprägt. Den habe ich auch ganz, ganz oft geguckt. Mit Kirsten Dunst auch sogar. Und Outbreak, natürlich auch. Ne, das kleine Äffchen und so. Also so viele ikonische Sachen sind da auch bei rumgekommen. Und das Netz, den habe ich sogar vor wenigen Jahren mal wieder geguckt.
Das ist so schwach.
Sandra Bullock als Hackerin. Stark, richtig stark. Die Visuals, also die Computer in Filmen, es ist so geil, weil die einfach mehr als alles andere nicht die Zukunft, sondern die jetzige Zeit erzählen. Und da die hackt dann da rum und wie die Internetseiten aussehen. Und das Internet gab es ja eigentlich auch noch gar nicht so richtig irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, ob die das Internet nennen. Also, aber der ist wirklich trotzdem gut inszeniert, ne? Das ist halt trotzdem so ein Krimi-Ding. Also ich habe auch jetzt, als ich den jetzt geguckt habe, dann auch wirklich Spaß damit gehabt. Ich, Sandra Bullock sowieso, kann es auch tragen, ne? Also die kann auch dann, hat sogar auch die Ernsthaftigkeit in der Rolle gespielt. Die kannte man ja irgendwie nur so in ein bisschen lustig. Zum Beispiel Während du schliefst, ist auch so ein Film, der hier mit auf der Liste steht, den ich mir damals angeguckt habe. Und so eine Liebeskomödie. Was haben wir noch? Leon der Profi,
ja, stark. Ist, glaube ich, für viele auch, wäre der auch in der Top 5 gelandet. Ich finde den auch gut, aber ich habe den immer so ein bisschen für overrated gehalten. Also der ist trotzdem gut, der war für mich jetzt nie so. Für viele ist das ja so der. Also die finden den richtig, richtig geil, was ich auch verstehen kann. Also alles gut, aber ich war immer so ein bisschen, ich war immer so meh. So ein bisschen so, ein bisschen overhyped.
Ja, der ist so ein bisschen, der nimmt sich ein bisschen ernster so insgesamt. Der ist, möchte Kunst sein und ist für Kunst ist der auch wirklich sehr cool. Aber ist immer noch ich hatte jetzt nicht unbedingt das große Entertainment als erstes im Sinn dieser Film, sondern schon das, was er sein will. Er möchte schon ein bisschen, er hebt sich schon darüber so ein bisschen hinaus, über das pure Entertainment. Ne? Also der hat Längen, würde ich damit sagen. Der ist teilweise ein bisschen langweilig. Der hat natürlich starke Szenen, ikonische Szenen und eine junge Natalie Portman und Gary Oldman ist dabei. Hat ikonische Szenen, aber der hat Längen auch. Dann denkt man so, schnarch, ne?
Ja, so ein bisschen so ein Hipster unter den Filmen.
Ja, der Hipster unter den, das hast du gut formuliert, ja. Stirb langsam 2, jetzt erst recht, war auch.
Stirb langsam 3 ist das.
Ach, drei. Ja. Ich habe mir ein Fragezeichen hin, weil ich nicht mehr wusste, welcher
das ist. Das ist der dritte. Flughafen, oder was? Nee, das ist der in New York. Mit Samuel L. Jackson noch dabei.
Samuel L. Jackson.
Und,
das ist der von diesem Jahr? Ja, den fand ich auch stark.
Der ist super. Im zweiten haben sie ja versucht, die Formel des ersten einfach nochmal zu erzählen. Und der dritte ist dann wieder größer geworden und haben das dann ein bisschen aufgebrochen. Und der ist schon richtig stark. Also der ist wieder richtig gut. Das ist auch ungewöhnlich, dass der erste Teil ist natürlich super, der zweite dann ein bisschen schwächer und der dritte dann aber sogar fast noch besser als der erste. Also der ist wirklich richtig stark. Also das
dank Samuel L. Jackson auch zum großen Teil.
Dank Samuel L. Jackson auch, ja. Und so das ganze Setting und so, das ist schon gut gemacht. Also das ist wirklich ja einer der Höhepunkte der Reihe, die danach leider nur noch schlechter wurde. Ja.
Ja. So, zwei Sachen jetzt noch Richtung kulturelle Relevanz. Da sieht man so ein bisschen die Reise, wo Filme hingehen werden. Da waren nämlich zwei, nämlich Kids und La Haine.
Ja,
Hass, dieser französische Film mit
Vincent Cassel.
Vincent Cassel, genau. Vincent Cassel, der ist danach Vincent auch wirklich Cassel. Nach und nach zum Superstar geworden, ja. Ne? Also auch über die französischen Grenzen hinaus. Dank, glaube ich, dieses Films, der ist wirklich auch stark. Schwarz-Weiß-Film spielt im Milieu und Rassismus ist das Motiv und auch Kriminalität, Kleinkriminalität, also
ist so einer der
in irgendwelchen Vororten.
Ist, würde ich sagen, so das französische City of God, so ist halt so der Gangfilm. Ja. So einer der Gangfilme, die man gesehen sollte, so finde ich.
Ja. Also da sieht
schwer
du, also
zu kriegen
der hat
übrigens.
Wohl,
schwer zu kriegen.
Ist schwer zu kriegen und auch schwer zu verdauen, wenn man den dann hat. Ja. Wenn man den dann guckt, wirklich stark, aber natürlich hart. Ja, einfach hart. So wie Kids auch. Kids ist, also der steht bei mir direkt unter Clueless hier, ist der gelandet auf der Liste. Also anderer kann das gar nicht sein als diese beiden Filme. Weil Kids handelt auch von Teenager-Kindern, die aber voll abgestürzt und Drogen nehmen und keine Ahnung und Partys machen. Und da passieren ganz, ganz fiese Sachen, da habe ich mich gar nicht...
Kannst du Jim Carroll auch noch mit reinwerfen hier direkt? Jim Carroll in den Straßen von New York, der war auch in dem...
Jim Carroll, genau, steht hier auch noch mit einem ganz, ganz großartigen Leonardo DiCaprio. Ja, Kinder, die Drogen nehmen in den 90ern, auch das war so. Auch das gab's. Und hier arbeitet man das auf, filmisch. Was auch super ist. Also gut, dass das gemacht wurde, dass diese Filme gemacht wurden, aber die sind natürlich hart. Natürlich dann hart zu verpacken. Ne? Aber auch die muss es geben.
Ja, ich habe noch mehr.
So.
Es gibt noch viel mehr. Waterworld? Ja.
Ja.
Genau. Auch ein Guilty Pleasure von mir. Ich weiß, das war, glaube ich, damals ein historischer Flop, glaube ich. Der war, glaube ich, richtig teuer und ist richtig gebombt.
Nix eingespielt.
Aber ich gucke den auch total gerne. Der ist auch so quatschig und so bescheuert und so over the top. Aber das ist ein super Film. Waterworld liebe ich.
Ich glaube, den habe ich auch nur einmal gesehen.
Naja, der ist super. Der ist ganz toll. Mit Kevin Costner als der Mariner, der auf seinem Katamaran die überflutete Welt.
Ja.
Die haben diese super geile Titelanimation. Ich glaube, der ist von Universal. Und da ist ja dieser Globus am Anfang und das geht direkt über so in die Intro-Sequenz, dass dann der Globus so überflutet wird, weil die Polkappen schmelzen und dann hast du so direkt richtig clever.
Geil.
Ja,
ja, das finde ich clever, das will ich mir angucken. Der steht ja auch direkt, also der steht relativ nah dran an Braveheart auch. Ich glaube, zwischen den beiden epischen Filmen hat sich das dann so ein bisschen entschieden.
Ja.
Vielleicht, wenn in dem Jahr Braveheart nicht gekommen wäre, hätte Waterworld ein bisschen besser performt.
Ja, auch,
weiß man immer nicht,
übrigens auch spannend, es kam ja gleichzeitig auch Rob Roy noch raus mit Liam Neeson. Auch Unabhängigkeitskrieg in Schottland.
Wie so ein Zwillingsfilm, ne?
Wie so ein Zwillingsfilm, ja, der auch mal so ein bisschen dann halt im Schatten von Braveheart steht oder stand. Aber auch ein guter Film, kann man auch sehr gut gucken. Also es ist natürlich jetzt nicht die Relevanz, die popkulturelle wie Braveheart, aber kann man sich auch antun, auf jeden Fall.
Ah ja, okay.
Noch spannend. Ich habe noch Der erste Ritter. Kennst du den?
Sagt mir nix. Nee.
Die Artus-Sage ohne Zauberei mit Sean Connery als König Artus und oh Gott, wie heißt er? Nein. Richard Gere als Sir Lancelot.
Oh. Oh.
Den kennst du nicht?
Das klingt nicht schlecht. Nee, kenn ich nicht, hab ich noch nie gesehen.
Das ist im Prinzip die Geschichte, das ist mit Julia Ormond noch als Lady Guinevere. Ja. Und es ist so ein bisschen die, ja, die Geschichte mit diesem Liebesdreieck, die sich da entspinnt. Also es ist quasi ein, ein bisschen ein Liebesfilm, aber auch mit diesem Backdrop und guten Action-Sequenzen und so.
Ja.
Den habe ich, hatte meine Mutter früher auf VHS und den habe ich ganz oft geguckt auch. Und der ist super. Den musst du wirklich mal gucken. Der erste Ritter.
Ja, das klingt auf jeden Fall, als würde mir das gefallen.
Das ist ganz großer Schmonz.
Ich mag ja die Artussagen sowieso von allen Seiten beleuchtet.
Das ist auch ganz großer Schmonz. So ein bisschen, wenn du, allein wenn du das Cover, das Poster siehst, dann sieht das schon aus wie so ein Fernsehfilm eigentlich. Irgendwie so ein schlechter, schlechter Hallmark-Fernsehfilm irgendwie. Liebesfilm. Aber der Film ist, also ich mag den richtig gerne. Auch, also der ist auch, glaube ich, richtig scheiße, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Aber das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. Der erste Ritter.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob die Beteiligten alle so stolz über den reden, aber ich mag den, also ich bin ein großer Fan. Der erste Ritter. Ja, Batman Forever habe ich schon angesprochen. Ne? Also der Val Kilmer Batman-Film kam da raus. Der erste mit von Joel Schumacher inszeniert, der dem ganzen Jahr dann so einen popcornigen Spielzeug-Look verpasst hat. Super Kackfilm, aber für mich halt mein Batman-Film. So, was soll ich sagen?
Ja.
Also, es ist auch so ein Jahr der Guilty Pleasures, so wie zum Beispiel auch Schneller als der Tod. The Quick and the Dead, ein Westernfilm mit
Sharon Stone,
mit Sharon Stone, Russell Crowe, Gene Hackman und auch Leonardo DiCaprio. Wo es um die Duelle geht, diese Schießduelle um High Noon quasi. Super Film. Also auch ganz toll. Da bin ich mal gespannt, ob du zu dem Film was sagen kannst. Species.
Oh, Species habe ich sogar auch hier stehen, ja.
Ja,
den fand ich auch gut, meine ich.
Das
ist
ein Film,
quatschig.
Der ist für mich ein absolutes Mysterium, weil ich habe den Film nie gesehen. Aber ich habe ihn doch gesehen, weil ich habe den immer nur im Fernsehen, der lief immer um 23.30 Uhr auf RTL 2 oder so. Ja. Weil der hatte ja sowas Anrüchiges. Der war so ein bisschen so ein
Erotik-Thriller
mit Alien-Horror-Elementen, mit Michael Madsen und
geil, What's Not to Love?
Ja,
oder?
Und
hast du dir damit gedacht?
Genau, aber ich habe den nie zu Ende geguckt. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Ich weiß nur, es ging irgendwie so ein Alien oder so, dass sich als so eine Frau getarnt hat, die dann irgendwie alle Männer verführt hat immer und so. Es war so, das war halt eine verruchte Zeit damals, wenn man so lange wach blieb und dann lief dieser entweder der oder Showgirls lief dann. Wir hatten ja nichts.
Das
war dann unser ein kleiner Einblick in so eine verruchte Welt. Ja.
Ja, aber so sexy wie Showgirls ist aber Species allein nicht.
Nee.
Nur da gibt's nur so ein paar Szenen so mittendrin, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist er schon auch wertzuschätzen aufgrund seiner Effekte. Die sind nämlich wirklich auch ganz gut.
Ja, okay.
Muss ich sagen. Also für so einen Alien-Film gut inszeniert und die Effekte sind, also ich glaube, du würdest den mögen, wenn du den bis zum Ende gucken würdest, oder?
Vielleicht muss ich das mal machen, irgendwann. Ja.
Ja.
Wir haben aber auch noch Alarmstufe Rot 2 mit Steven Seagal, wo er dann statt auf einem Kriegsschiff auf einem Zug ist. Auch ein super Film. Da bescheuert. Kongo, kennst du den?
Nee.
Mit dem Affen? Mit den genmanipulierten Affen, glaube ich, oder so. Ja, auch so ein Fernsehfilm, den man mal im Fernsehen gesehen hat, ganz oft. Bad Boys kam raus.
Ah ja.
Ganz wichtig natürlich.
Ja, da habe ich ja überhaupt keinen Draht zu gehabt. Den mochte ich ja. Also vielleicht habe ich den mal gesehen, aber der war gar nicht mein.
Wir hatten mit Star Trek Generations die Staffelstabübergabe von Captain Kirk an Captain Picard. Richtiger Trash, der Film.
Aha.
Und einen Film will ich noch so als kleinen Geheimtipp. Ed Wood müssen wir noch drüber reden.
Ah ja.
Mhm. Quasi das
Tim Burton Film, ne?
Tim Burton Film mit Johnny Depp.
Johnny Depp, so wie immer.
Genau, wo es um den Filmemacher Ed Wood geht. Also auch ein schöner Film, wenn man so ein bisschen sich für Filme machen interessiert und Filmgeschichte und, und sowas.
Untypisch auch für Tim Burton, also weniger poppig.
Weniger schiefe Häuser und lustige. Ja. Also, es ist schon fast grounded. für Tim Burton. Und in eine ähnliche Kerbe, wenn man Lust hat, sich mit dem Thema Filme machen auseinanderzusetzen, Living in Oblivion.
Living in Oblivion.
Genau.
Habe ich auch hier stehen.
Ein Geheimtipp unter Filmstudenten, sag ich mal. Da geht es um Indie-Film-Dreh quasi, wo alles schief läuft.
Steve Buscemi ist der Regisseur. Alles läuft schief und das ist so richtig schön independent. Ja, es ist ein ganz toller Film, finde ich. Und sehr meta, wenn man jetzt Filmstudent ist und diesen Film guckt, ne?
Ja,
und
genau.
Analysiert. Da sind zum Beispiel die Szenen, wenn die Klappe fällt und du siehst eine Szene, die im Film stattfindet, wie die gedreht wird, die ist dann bunt und das echte Leben ist schwarz-weiß.
Ja.
Ah, das sagt er schon. Das ist ja schon Symbolik. Ja. Pfiffig. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut.
Ja.
Ne?
Guck mal, haben wir noch irgendwas vergessen? Kiss of Death war noch dabei.
Legenden der Leidenschaft.
Dumm und Dümmer. Ace Ventura 2.
Ja, das habe ich gedacht, kommt alles auf deine Liste. Solche Sachen.
Ja, Ace Ventura 2 ist bei mir auch sehr weit oben in der Liste der All-Time-Favorite-Comedies, muss ich sagen. Aber da waren andere Sachen jetzt doch stärker in diesem Jahr, muss man sagen.
Ja.
Also insgesamt muss man sagen, ein Jahr, wenn du das mal mit 2025 vergleichst oder 2024 oder 2023, wenn ich da eine Top-5-Liste meiner besten Filme, dann müsste ich überhaupt auf 5 Filme kommen, die ich irgendwie gut finde. Hier könnte ich wahrscheinlich eine Top-20 machen und
Ja, Moment, aber man muss jetzt fairerweise auch sagen, manche Sachen gewinnen erst mit Zeit an Relevanz. Manche Sachen sind erst viel später, man findet die Filme ja auch erst später teilweise. Also ich gucke ja nicht alle Filme von 25 jetzt, sondern irgendwelche kleinen Fußnoten, irgendwelche Independent-Filme, die trickeln dann vielleicht irgendwann später, tauchen die mal irgendwo auf und auf einmal überraschen die einen und so. Und das ist nun mal jetzt, also ich glaube, die 30 Jahre Abstand, die wir jetzt haben zu diesem Jahr 95, die tun dem schon auch gut. Wenn du mich im Jahr 95 nach einer Top 5 gefragt hättest, dann wäre das was anderes.
Ja, wobei mir jetzt so ein bisschen
ich meine ja nur, ich möchte es nur verteidigen.
Da hast du auf jeden Fall einen Punkt, das kann man nicht anders sagen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie jetzt Fantastic Four oder, keine Ahnung, der 12. Marvel oder The Accountant 2 oder so in 30 Jahren auf einmal als die krassen Filme angesehen werden. Also, oder Moana 2 oder was weiß ich, Sequel Nummer 17 von, oder Avatar 3 oder so. Ja, glaube ich, wird schwierig. Also, du hast halt hier viel auch noch so, ich meine, wie viele Fortsetzungen hatten wir jetzt hier? Allein in unserer Top 5, ich hatte jetzt James Bond. Das war eine Fortsetzung, theoretisch.
Ich habe gar keine
Reboot.
Fortsetzung.
Ja. Versuch jetzt mal 10 Filme aus 2025 zu finden, die ein ähnliches Niveau haben und keine Fortsetzungen sind. Da wird es, glaube ich, schon eng. Aber gut, es ist nicht an uns, das zu bewerten. Wir freuen uns, dass wir jetzt nämlich über die absolute Speerspitze an Qualität in diesem Jahr,
Doppelspitze,
ich glaube auch über dieses Jahr hinaus wahrscheinlich zwei mit der besten Filme aller Zeiten sprechen dürfen.
Unbedingt.
Würde ich sagen.
So.
Ich bin mir ziemlich sicher, da wir diese beiden Filme jetzt auch ausgespart haben, dass wir richtig lagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Nur, für mich war es wichtig, dass eben dieser und nicht jener meine Nummer 1 ist, nämlich meine Nummer 1 ist 7 von David Fincher.
Ja. Es wäre auch meine Nummer 1 gewesen.
Das ist, ja?
Ja, ja.
Das ist einfach fucking der beste Thriller, Krimi, Crime, was auch immer, Murder Mystery ever.
Ja, ach Menzi, ich freue mich, dass du sowas auch mal sagst. Du bist ja immer so zurückhaltend, sagst, ja, dass man sowas sagen kann, so das Beste ever. Aber ja, sag es, es ist so.
Das ist der beste Krimi-Thriller.
Ja, ist es.
Ich würde es als Thriller jetzt bezeichnen. Und danach kam so viel, was versucht hat, so zu sein. Und, boah, mein Gott, ist der stark. Es ist einfach, Serienmörder-Geschichte. Da ist ein Serienmörder unterwegs und zwei Detectives versuchen, den zu kriegen. Aber in so, so gut, dass, wenn die Credits schon laufen am Anfang, ne, die Titelsequenz läuft, da weißt du schon, das ist neu. Also wusste damals, als ich den gesehen habe, da wusste, boah, sowas Krasses habe ich noch nicht gesehen. Da ist die Musik von Nine Inch Nails, Animal? Heißt der Song Animal?
Kann sein, keine Ahnung.
Also ihr kennt das auf jeden Fall. Richtig geile Visuals, wie da so irgendwie sowas kopiert wird und ein Buch geblättert und was aufgeschrieben, aber so ganz geil gedreht. Ich kann euch das gar nicht sagen. Also das etabliert dann so eine richtig so eine finstere,
so eine morbide Stimmung,
raue
irgendwie.
Stimmung.
Ja.
Also der ist wirklich total atmosphärisch und aber auch genau an den richtigen Stellen macht der diese Whodunit Sprünge. Da kriegst du erklärt, so und so, hier sind Forensics, das und das, diesen Hinweis haben wir gefunden. Dann finden die über diesen Hinweis den nächsten Hinweis und wieder ein Hinweis, wie ein perfekter Krimi sich entspinnt. Und hier, der ist wirklich als Krimi makellos, würde ich sagen.
Ja.
Genau an den richtigen
Stellen.
Ich glaube,
ich habe dich noch nie so ein Loblied auf einen Film singen gehört.
Ja.
Das freut mich sehr, ja.
Genau an den richtigen Stellen sitzen die richtigen Informationen und dann die Schockermomente wieder abgelöst von Erklärmomenten, wo dann die Detectives die Akten aufschlagen und Sachen vorlesen, also so oldschool auch ziemlich viel, ne? Der Serienmörder selber, gespielt von, ne, sag ich das? Egal. Der Serienmörder, die Figur, die da entworfen wird, also die Morde, das ist ja auch immer das Spannende, wie mordet der, warum, was ist sein wie heißt das nochmal, Modus Operandi, sein MO, der richtet sich nach, zum Beispiel nach alter Literatur, die von den sieben Todsünden handelt und ein bisschen ne, vom Christentum angehaucht, das verlorene Paradies von John Milton ist zum Beispiel was er sich als Vorlage nimmt. Da habe ich danach alles gelesen,
Dantes Inferno,
weil ich so super cool bin. Und Dantes Inferno und alles so Sachen, also Sachen aus der Literatur, die selber an sich schon wirklich so eine Schwere haben und sowas Teuflisches und sowas Böses, die über die Boshaftigkeit an sich auch davon erzählen, der Vorhof der Hölle, bla bla bla. So, das nimmt er sich alles, daraus entspinnt der so eine Mordserie, ne? Wo der für die sieben Todsünden jeweils eine Person im Stile dieser Todsünde ermordet. Also die Mordarten sind krass fies, hast du noch nie gesehen. Und dann läuft das alles zusammen, wie diese beiden Detectives zusammenarbeiten. Das ungleiche Paar sind nämlich auch noch Brad Pitt und Morgan Freeman, bitte.
Ja, ist
auch zwei der besten Typen ever, ne? Der ist der junge Wilde, Brad Pitt natürlich, und Morgan Freeman, der in die Jahre gekommene Ältere, kurz vor der Rente, ist sortiert und bedacht und überlegt. Also im Prinzip, dieser Film ist die Blaupause von allen Krimis, die ihr seitdem gesehen habt, würde ich einfach mal so sagen. Irgendwas aus diesem Film hat bestimmt der neueste Krimi oder die neueste Krimiserie für sich auch mitgenommen. Und hier ist es aber wirklich in einen perfekten Film zusammengerührt durch David Fincher, der auch eigentlich nichts, seit Alien 3 auch nichts falsch, gar nichts mehr falsch gemacht hat. Also von dem war auch jeder Film ein Treffer. Der kann das wirklich gut. Auch diese Stimmung, die der erzeugt, dieses so ein bisschen, ja, als ob überall das ist so eine Schwere, als ob alles so ein bisschen runtergedrückt wird.
Das ist richtig, richtig.
Das hat er bei Zodiac zum Beispiel auch gemacht.
Ich finde, was der auch dadurch, dass diese, das findet in einer amerikanischen Stadt statt, die uns aber nicht weiter benannt wird. Und der Film hat so eine Zeitlosigkeit, dadurch, dass da auch wenig so Schnickschnack irgendwie dabei, technischer Schnickschnack.
Wenig
so,
Technik
du weißt,
auch, irgendwas wie Handys
der
oder
könnte
so.
In den 90ern spielen, könnte aber auch Anfang der 2000er spielen, könnte vielleicht auch Ende der 80er spielen, man weiß es gar nicht so genau. Das ist alles so ein bisschen sehr fokussiert auf das, was da passiert. Und das, finde ich, ist auch so stark. Deshalb kannst du den Film heute noch genauso easy gucken. Der hat nichts verloren an seiner Wirkung. So, der ist nicht, dass du irgendwann mal denkst, ah, das jetzt aber würde man aber heutzutage anders machen. Oder das ist ja irgendwie, nee, das ist alles.
Nee, du würdest das gar nicht anders machen. Also alle Filmemacher, die Krimis machen, wenn die könnten, würden die exakt diesen Film machen.
Ich hab auch
aber
das,
den gibt's ja schon.
Ich gucke auch viel oder habe viel so auch so Krimiserien geguckt, sowas wie Law and Order und so.
Auch.
Und, ne? Und auch da siehst du bei jedem blöden Serienkiller, den die da haben, Anleihen an diesen Film. Das ist, und es ist auch richtig so, wenn etwas perfekt ist, dann strebst du danach, dann nimm dir was davon und kopier es. Es ist nicht falsch, das zu tun. So,
nein,
es ist überhaupt nicht. Es ist, wie du schon sagst, es ist die absolute Blaupause, die absolute Referenz bei Crime-Thriller für mich. Und
Crime-Thriller,
ich liebe diesen Film. Das ist für mich
total
einer der besten, wahrscheinlich Top 3 nachher außer Herr der Ringe-Filme. Also Herr der Ringe ist ja für mich immer
da
drüber.
Ja,
aber
bei mir wäre
es gibt so eine Liste mit Filmen, die nicht Herr der Ringe sind. Und da wäre der bestimmt, bestimmt Top 3, würde ich sagen.
Ja,
also auf jeden Fall.
Bei mir
das
auch.
Ist für mich ein, das,
ich habe irgendwann mal,
wie du sagst, flawless. Einfach, das ist, das
ist
ein,
ja,
Kunstwerk.
Ich habe irgendwann mal mein
ja.
Ja, total. Also der hat alles und noch mehr. Und obwohl der so viel hat, was man jetzt kennt und was jetzt quasi normal ist und das Übliche, war das damals wirklich, die Art und Weise, wie das auch zusammengestrickt ist, war wirklich super frisch, neu und anders, dass das auch so tief in irgendwelchen, in die Abgründe reingeht. Auch sehr grafisch, ne? Also habe ich wirklich auch, glaube ich, wieder mal auch ein bisschen zu früh gesehen. Aber so mitreißend, wie ein so langsam erzählter Film überhaupt sein kann. Weil der hat nicht so viel Action, fast gar nicht. Zwei, drei so, ne, actiongeladene, wo da mal irgendwer irgendwie rennt,
kurz,
hinterher
ja.
rennt oder so. Meistens Brad Pitt. Aber eigentlich wird er die ganze Zeit nur ermittelt und rausgefunden und wieder passiert was. Ja. Dann gehen die wieder zur nächsten Crime-Scene. Und das ist wirklich ganz, weiß ich nicht, ganz, ganz langsam erzählt und in seiner Langsamkeit so gruselig, so angsteinflößend,
ja,
auch.
Ich finde auch.
Weil sich da die Abgründe abtun. Also, und ich habe irgendwann mal, Fun Fact, ich habe meinen Vater irgendwann mal gefragt, was ist dein absoluter Lieblingsfilm ever? Der hat 7 gesagt. Da
ja,
gesagt, Papa,
krass.
Du bist cool.
Ja.
Du bist und ganz schön cool.
Ich find,
und du hast recht.
Ich finde das spannend, weil du sagst, der ist sehr grafisch. Ist er an der einen oder anderen Stelle, aber manchmal ist er das auch gar nicht, aber trotzdem total schockierend. Manchmal wird dir nämlich auch eben nicht gezeigt, was passiert, sondern es wird dir nur erzählt, es wird darüber geredet, es wird dir nur angedeutet. Und das hat aber trotzdem genauso einen Schockeffekt, als würdest du es sehen. Weil das Timing so krass ist bei diesem Film, wann der dir Sachen zeigt und wann der dir erstmal vielleicht nur die Reaktion auf etwas zeigt oder wann der dir etwas erzählt und das letzte Puzzlestück, um das zu verstehen, dir erst dann ganz am Ende kurz zeigt und du dann merkst, oh krass, was ist da gerade passiert? Das ist meisterhaft einfach. Das ist einfach, das ist verrückt. Weil und auch wenn der jetzt hoffentlich kopiert wurde und viele Elemente aus dem genommen wurde, du siehst, ich glaube auch Leute, die den jetzt gucken würden, den noch nicht kennen, die würden nicht denken, ach, das habe ich ja schon mal in keine Ahnung wo gesehen, weil so gut hat es trotzdem keiner mehr geschafft. Es ist,
nee,
da
das
ist
stimmt,
es halt in
stimmt.
der Komposition perfekt. Und das ist
total.
Auch das
und
Ende,
dann,
dieses Ende ist einfach.
Ja, wollte ich gerade sagen, also, dann wird das Ganze noch angereichert, weil das Wichtige ist, sind ja auch unsere Ermittler, ne? Das ist wichtig, dass man mit denen mitkommt und mitfühlt. Und also, und Brad Pitt, Morgan Freeman sowieso immer, da ist man immer dabei. Und da weiß man auch, der kann das, der ist ein starker Schauspieler. Bei Brad Pitt war das zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht so ganz klar, weil im gleichen Jahr, wie gesagt, Legenden der Leidenschaft, lange Haare und schöner Typ und so.
Und Joe Black und sowas,
Aber der spielt so stark hier, so stark. Ich weiß nicht, ob der das, vorher hatte das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, dieses Talent. Und danach auch eher selten. Also ich glaube, so stark, wie der hier spielt, durchweg, und dann vor allen Dingen am Ende. Das hat Brad Pitt auch wirklich zementiert als starken, ganz starken Schauspieler. Vorher war er so, oh, guck mal, der ist schön und der ist ripped.
Also
und
Eye Candy.
Ja. Eye Candy, aber der ist wirklich, wirklich stark. Spielt sich die Seele aus dem Leib hier.
Ja,
wirklich.
Und man muss sagen, ich glaube, diese letzte halbe Stunde oder was, wie da die Spannungsschraube angedreht wird, wirklich bis zum Bersten, das ist wirklich so, so gut. Und wie es dann endet, ich kann einfach nichts anderes sagen. Es ist ein perfekter Film. Ist für mich einer der
auf jeden Fall. Also falls ihr jetzt ist, wenn jemand What's in the Box sagt, wer sich nicht dabei an diesen Film erinnert, der muss den unbedingt nochmal gucken. Der muss ihn gucken. Weil eigentlich, das ist jetzt auch so ein bisschen mimig geworden, ne? What's in the Box? What's in the Box? Das ist aus diesem Film, Leute. Der muss, aber ich glaube nicht, dass wir einen Zuhörer haben, der nicht gesehen hat. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten, alles Gute zum Geburtstag. Dieser Film, guckt ihn euch an.
Ich glaube auch, der ist auch, glaube ich, sehr unstrittig. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie Herr der Ringe reden, was für mich fantastisch ist, aber es gibt eine große Menge an Menschen, die damit nichts anfangen können. fair enough. Und es gibt sicherlich auch Sachen, die daran kritisieren können, wo ich sagen könnte, ich verstehe das aus deiner Perspektive, für mich ist es trotzdem geil. So, ne? Das,
ja.
Ich glaube, es gibt niemanden, der 7 guckt und sagt, nee, fand ich doof. Also, glaube ich, gibt's nee, nicht. Nee,
das glaube ich auch.
Das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich.
Ja, das stimmt.
Also, ja.
Ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Absolutes Meisterwerk. Deswegen, das ist die absolut verdiente 1, aber zum Glück hast du ja noch eine andere 1, weil wir haben ja jetzt eine
Doppelklimaktisch, aber ja, es wäre auch meine 1 gewesen und dann weiß ich auch, dass deine 2 auch meine 2 gewesen wäre und das ist The Shawshank Redemption oder Die Verurteilten.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Dieser das Film ist ja laut IMDb der beste Film aller Zeiten. Ne?
Ja, und ich habe den erst sehr spät gesehen, wusste ich aber schon bei IMDb, da war dann irgendwie der Pate auf Platz 2 und dann irgendwie der Pate 2 oder so und dann waren da so ein paar und keine Ahnung, Citizen Kane oder so, wo man dachte, ja, okay, und dann war da irgendwie The Shawshank Redemption. Was ist denn das? Keine Ahnung. Und dann habe ich den geguckt mit, keine Ahnung, 15, 16 oder so und war danach so, ja, kann ich mitleben. Kann ich mitleben, dass man sagt, das ist der beste Film aller Zeiten. Für mich ist das nicht. Ganz klar. Aber es gibt auch an diesem Film nichts, was ich auszusetzen hätte. Das ist einfach.
Ja.
Es ist eine Verfilmung eines Romans, glaube ich, ne? Von
nee, das ist eine Novelle
oder
eine von
Kurzgeschichte
Stephen
oder sowas,
King.
Ja.
Ist eine Kurzgeschichte oder eine Novelle von Stephen King.
Von Stephen King, genau. Und es geht um einen Häftlinge in einer Anstalt, besonders um einen, Andy Dufresne, gespielt hier von Tim Robbins, dem wir folgen und wie er seinen Alltag im Gefängnis, ich weiß nicht, in den 50er Jahren oder so, irgendwie in Amerika bewältigt.
Ja, 50er sind das. Mhm.
Genau.
Ja.
Und das reicht eigentlich. Mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen. Was da alles passiert ist, egal.
Ja.
Und wir haben einen ganz bunten Strauß an Figuren. Wir haben auch Morgan Freeman dabei. Das ist sein Jahr gewesen, kann man sagen. Der hier als Erzähler auch auftritt in dem Film, was auch immer eine gute Idee ist, muss man sagen. Und der Film ist so sehr episodisch, würde ich sagen. Also er erzählt eine Spanne von, ich glaube, 20 Jahren fast in diesem Gefängnis. Und wir kriegen immer so Episoden erzählt, was so denen so alles widerfährt. Wie die da so ihren Alltag fristen, von der Inhaftierung von Andy bis hin, ja, bis zum 20 Jahre später. Und irgendwie ist der spielt an so einem trostlosen Ort, aber der versprüht so einen Optimismus und so eine Wärme, dieser Film irgendwie. Es gibt ja so Gefängnisfilme viele und die bedienen sich ja häufig ähnlichen Motiven. Da gibt es dann immer die Vergewaltigungsszene und die Schlägerei auf dem Gefängnishof und an welcher Gang schließe ich mich hier an und hier und da. Das ist ja auch alles so ein bisschen drin. Aber hier geht es viel mehr um die Figuren, um die Menschen irgendwie und deren Beziehungen untereinander und was die so sonst noch erleben dazwischen und wie die sich ihren Alltag fristen und das Beste draus machen. Und wenige Figuren sind wirklich so richtig, also es ist auch überraschend teilweise, dass Figuren, von denen du dachtest, alle sind ja furchtbar, dann aber doch wieder irgendwo mal wieder einen guten Moment haben und ja. Ist einfach so ein richtig schöner Film und der einen mit so einem Ende auch entlässt, wo so richtig warm wird, so richtig schön ist.
Ja.
Gleichzeitig auch düstere Töne anschlägt. Einfach, ja.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Einfach schön. Ein schöner Film. Sehr lang auch, über 2,5 Stunden, glaube ich. Aber ja.
Ja, man denkt sich, wir sind die ganze Zeit nur im Knast, das ist ja langweilig bis zum Gehtnichtmehr.
Nee.
Ist aber überhaupt nicht so, wie du sagst, ne? Also ich glaube, das war ein bisschen das Ziel vielleicht auch vom Regisseur, das war so eine Art Mikrokosmos, ein ganzes Leben entworfen wird und erzählt wird, selbst wenn es nur an einem Mord spielt.
Ja.
Ne? Dass das so eine Lebendigkeit hat und obwohl da eine Monotonie herrscht, natürlich im Alltäglichen findet sich ein Weg, da irgendwie was draus zu machen. Und auch mit der Kameradschaft, die dann untereinander haben, das ist schon richtig toll. Und ich glaube, das können wir schon auch verraten, weil ich kann mir vorstellen, dass die meisten diesen Film gesehen haben. Also der ist sehenswert, auch wenn jetzt nicht unbedingt Knastfilme, gucke ich gar nicht gerne eigentlich, ziehe mich immer total runter, mache mich immer alles voll fertig. Aber der hier, es gibt natürlich einen Jailbreak. Und irgendwann ganz am Ende und auch das, jede Szene, jedes Fitzelchen, jedes Frame davon ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich ein Meme. Also ist auf jeden Fall auch Popkultur.
Allein
ein Typ
dieses,
im Unterhemd steht im Regen mit den Armen hoch und wird von oben gefilmt. Kennt ihr das?
Ja, so,
das gibt's, also ne, so ein klassisches Motiv, so berühmt, so oft dann wieder zitiert. Auch das kommt aus diesem Film. Und ja, also das ist schon ganz cool, manchmal auch die Sachen zu sehen und zu erleben, von denen irgendwas kommt, ne? Also das Original sozusagen, das Original einmal zu sehen, sowohl bei 7 als auch jetzt hier bei Die Verurteilten. Das ist das Original von so vielen Sachen, ne? Also auch Unterhaltungen, die da geführt werden, Sätze, die da gesagt werden und so. Und ja, stark. Also ich fand den auch richtig stark. Der hat, ich finde, also bei mir hat der schon, hinterlässt er immer so ein Kloß im Hals. Bis dann am Ende vermeintlich irgendwie alles gut wird. Und dann wird da hinten drauf noch sowas drüber gestülpt, dass du denkst, doch, komm, die
Welt
ist wieder in Ordnung. Und dann kannst du aufstehen
Disney,
und weitermachen.
So ein Disney-Ende kriegt der,
ne?
So ein bisschen.
So ein bisschen Disney-Ende, ne, drüber gestülpt.
Finde ich aber vollkommen
fein. Mit so
einem
Augenzwinkern.
Finde ich total fein.
Bitte?
Ist ein bisschen drüber, aber ich finde es total fein, weil das so entschädigt auch so ein bisschen. Du denkst, und das finde ich auch so spannend, das ist ein Gefängnis voller Verbrecher. Das sind alles eigentlich per se keine Sympathieträger, weil die haben alle teilweise schlimme Sachen gemacht. Die sitzen Jahrzehnte im Gefängnis. Das siehst du nicht, wenn du eine Packung Kaugummi geklaut hast, sondern die haben vermutlich alle ganz schlimme Sachen gemacht. Aber das wird jetzt auch nicht beschönigt irgendwie in irgendeiner Form, aber es spielt irgendwie keine Rolle. Es geht da mehr um dieses Miteinander und, wie du schon sagst, das Beste draus machen, irgendwie aus der Situation, wo man ist. Da ist jetzt nicht irgendwie dass wir Szenen geschenkt bekommen, wo die alle mit sich hadern und ach, ich habe so viel Scheiße gebaut und jetzt muss ich, was ja so in so vielen Gefängnisfilmen dann irgendwie ist, sondern das ist irgendwie so spannend, dass der sich diesem Thema überhaupt nicht nähert, sondern dass es wirklich rein um diesen Mikrokosmos geht. Wie können wir hier alle, Wärter, Anstaltsleitungen, Häftlinge, wie können wir alle zusammen existieren? Wie existieren wir hier zusammen? Welche Regeln gibt es? Welche Dynamiken gibt es? Das ist total spannend und irgendwie.
Ja, aber ich meine, du hast auch Leute, ne? Da
sind
auch Leute, die du wirklich hassen lernst und dann wartest du darauf, dass endlich die Rache kommt und hier ist das Payoff eigentlich fast insgesamt echt sehr gut. Vor allen Dingen durch das Ding am Ende, die letzte halbe Stunde ist so ein bisschen Graf von Monte Cristo, daher kennt man das. Das ist eigentlich das Original, ne? Der dann flieht aus dem Gefängnis und sich dann rächt und das passiert halt hier auch und dann denkst du, ah, richtig geil, diese Rache, ne? Die noch hinten dran kommt.
Ja, es ist sehr verdient am Ende, diese Momente, die der Film bekommt. Aber es ist irgendwie auch so ein Film, habe ich das Gefühl, der würde jetzt bei wenigen Menschen so in persönlichen Toplisten auftauchen. Aber ich glaube, dass alle sich einigen können, dass der großartig ist. So.
Genau.
Das ist auch so verrückt, weil der hat nicht so einen Impact auf einen. Persönlich finde ich, wie jetzt zum Beispiel 7 auf mein gesamtes Filmleben hatte irgendwie, wo ich sage, boah, krass. So, und den gucke ich hier, Die Verurteilten, habe nichts auszusetzen an diesem Film. Und sage, ja, wenn der, ich glaube, der ist so der kleinste gemeinsame Nenner. So könnte man es vielleicht sagen. Deshalb ist er auch der beste Film aller Zeiten, weil ich glaube, jeder den gut findet und keiner jetzt sagen würde, oh, dem gebe ich jetzt nur eine 7 von 10, sondern alle würden sagen, ja, der ist einfach super. Was soll ich daran sagen, ne?
Stimmt.
Der ist so wenig streitbar.
Da macht es halt die Masse auch, ne?
Genau.
Wie viele Leute haben gesagt, dass der super ist und nicht, wie laut haben die Leute geschrien, das ist das Allergeilste aller Zeiten, sondern wie viele haben gesagt, nee, super, alles
genau. Klar. Das hast du vollkommen richtig gesagt, weil ich glaube, so Lobpreisungen, wie wir die jetzt auf 7 zum Beispiel gehalten haben, sowas ruft ja auch häufig Leute hervor, die dann sagen, nee, jetzt extra finde ich das jetzt doof. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich glaube, niemand findet 7 doof, aber ich glaube, je mehr sowas gehypt wird, desto mehr wird es da auf der anderen Seite, gibt es dann auch so ein Regulativ, die sagen, nee, das eben nicht. Und ich glaube, bei Shawshank Redemption, dadurch, dass der jetzt kein riesen Hype-Film ist, sind alle so, ja, passt schon. Ist okay.
Ja, ja. Aber bei 7 kann ich mir auch vorstellen, dass der vielen auch zu hart ist. Also die würden niemals sagen, nee, finde ich scheiße dafür. Aber vielleicht scheuen sich manche und zu Recht auch davor, den zu gucken, weil es schon brutal ist für den Kopf.
Ja.
Nicht jetzt unbedingt von dem exakt, was gezeigt wird, aber der ist finster. Finster, dunkel, böse und wird auch nicht besser.
Nee. Am Ende nicht. Nee, das ist genau.
Und ich glaube, dass manche Leute scheuen sich dann davor ein bisschen. Deswegen, welcher ist Platz ist denn 7 in der Top-Liste? Hast du die IMDb gerade auf, zufällig? Ich kann gerade nichts machen am Ende. Aber das würde mich ja mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass der auch sehr weit oben ist. Der ist bestimmt,
ich glaube, dass der wahrscheinlich, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der irgendwo so bei einer guten 8,9 oder so Bewertung ist. Und dann ist der bestimmt irgendwie so, ich guck mal, ich mach's mal auf.
Ja.
Habe ich natürlich gerade kein Internet hier. So, auf Platz 1 ist die Verurteilt mit 9,3 von 10. Dann der Pate. The Dark Knight ist tatsächlich auf Platz 3 mittlerweile.
Ui.
Krass, okay. Und 7 ist auf, unter Fight Club, kann ich schon mal sagen, auf Platz 20.
Ah. Platz 20, oh ja. Na gut, okay. Ja, also für 8,6. Mich ist der Shit.
8,6.
Ja. Ja. Ja, und ich meine, wenn ich jetzt Fight Club und 7 gegeneinander aufstellen müsste auf so einer Liste, und die ist ja auch dann hochpersönlich, dann
Fight Club liebe ich auch. Sprechen
wir nächstes Jahr über Fight Club oder übernächstes.
Aber Fight Club liebe ich auch, aber 7 ist für mich trotzdem noch darüber, auf jeden Fall.
Ja, 7 ist stark, ist einfach. Und der hat mich auch dann voll für so Krimis gehuckt, ne? Dann habe ich danach mir alles angeguckt und haben danach da auch alle angefangen, Sachen in dem Stil zu machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den anderen Filmemachern zu sehr Unrecht tue, weil natürlich gab es vorher auch schon Krimis und Thriller und so weiter. Aber nicht so. Visuell auch total so stark und rau und 7. Das Jahr von 7 ist 1995.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, als ich so, ich glaube, 7 kam auch nach die Verurteilten. Als ich die Liste so durchgegangen bin, war für mich so, ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge war, aber als ich den ersten Film gesehen habe, dachte ich so, meine Nummer 1. Und dann kam so der andere und dann so, oh, Moment. Muss ich jetzt nochmal kurz überlegen.
Ja, und dann so, ich habe das direkt in den dicksten Lettern aller Zeiten aufgeschrieben hier. Da war überhaupt kein, nicht eine Sekunde dran gezweifelt.
Ja.
Das ist ja auch cool, dass dann so eine, die 1 so klar feststeht. Das zeigt ja auch was, ne? 96, glaube ich, wird auch stark.
Ja, das ist das so in meinem 90er. Kopf. Ja, aber ich finde, es ist eine gute Liste oder gute Listen, die wir haben. Ich finde das immer schön, dass das auch so persönlich und unterschiedlich aus allen Genres so ein bisschen zusammengemixt ist. Das ist
ja
irgendwie schön. Aber wir sind unserer Pflicht als ernstzunehmende Filmkritiker noch nachgekommen und haben die Verurteilten und 7 auf die ersten beiden Plätze verlegt.
Ja, stimmt, sonst nimmt das keiner ernst.
Dann hätten es keiner mehr ernst genommen, wenn da jetzt Casper und Pocahontas gewesen wären.
Ja, und lange sind wir diesmal, ne?
Boah, doppelt so lang wie sonst. Ich glaube, sonst sind wir immer nur so knapp eine Stunde.
Super, ihr kennt die. Ja, einfach, das war ein starkes Jahr, verzeiht uns Leute, aber da gab es einfach viel zu besprechen.
Ja,
ne?
Ja. Ja, vielleicht hört ihr das ja schon am Silvesterabend oder wie auch immer. Auf jeden Fall bedanken wir uns für dieses Jahr, auch im Namen der beiden unserer beiden Co-Hosts fürs Zuhören.
Genau.
Und melden uns dann im neuen Jahr wieder, in welcher Konstellation auch immer. Aber es geht natürlich genauso weiter. Und ja, wir freuen uns jetzt schon auf 1996. Ich gucke gleich direkt in die Liste rein.
1996 wird auch stark. Na gut, dann rutscht mal gut rein und habt einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann.
Ciao.